Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie willkommen zu heißen zu dem APUZ-Forum Frauen und Arbeit, Ungleichheiten und Diskriminierung. Gleich drei Anlässe führen uns heute hier zusammen. Erstens der Internationale Frauentag, der morgen begangen wird. Zweitens das Erscheinen einer der wichtigsten Ausgaben der Beilage aus Politik und Zeitgeschichte, nämlich das Heft zum Thema Antidiskriminierung, die eine Zwischenbilanz nach 10 Jahren Antidiskriminierungsgesetz zieht und sich auch dem Thema Arbeitsmarkt widmet. Und drittens schließlich die Schwerpunktpartnerschaft unserer Institution, der Bundeszentrale für politische Bildung, im Rahmen der Kampagne zum Equal Pay Day 2016. Meine Damen und Herren, ob Sie es glauben oder nicht, Gleichstellung liegt mir persönlich auch sehr am Anliegen. Wir haben sehr am Herzen. Wir haben in der Bundeszentrale für politische Bildung uns lange mit diesem Thema beschäftigt, nicht nur thematisch, inhaltlich, nicht nur was unsere Veranstaltungen betrifft, sondern auch was unsere Organisation betrifft. Die Antidiskriminierung und die Gleichstellung ist Teil unseres Leitbildes in unseren Veröffentlichungen und in unserer kompletten Arbeit. Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes verspricht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Dieser Satz, das wissen wir alle, ist noch immer nicht Realität. Rein rechtlich betrachtet sind Benachteiligungen zwar abgeschafft, aber sie sind natürlich mit dem novellierten Bundesgleichstellungsgesetz und dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz in den gesetzlichen Grundlagen verankert. Und hier geht es darum, bestehende Nachteile zu beseitigen, Diskriminierung zu verhindern, so wie es der Nachsatz in Artikel 3 Absatz 2 bestimmt, der 1994 ergänzt wurde. Damit erhielt die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern den Rang einer Staatszielbestimmung. Doch wann der Staat, wann unsere Gesellschaft dieses Ziel erreichen wird, das wage ich jedenfalls nicht vorauszusagen. Es wird noch lange dauern, denn der Abbau von Privilegien ist eigentlich eine Generationsaufgabe. Das dauert, das kommt nicht von selbst und das will schwer erarbeitet werden, denn der Abbau von Privilegien geht nicht automatisch. Diejenigen, die die Privilegien haben, verteidigen sie, ob sie es aussprechen oder nicht. Und in der Mehrzahl, das muss man natürlich auch sagen, sind das sozusagen meine Geschlechtsgenossen, die Männer, die auf diesen Privilegien sitzen und sie verwalten. Gleichwohl kann man davon ausgehen, dass der ein oder andere vielleicht begreift, dass dieses Thema ein Thema der gesamten Gesellschaft ist, weil es kann nicht angehen, dass in einer entwickelten Demokratie die Hälfte der Gesellschaft quasi außen vor bleiben und am 19. März, wenn wir den Equal Pay Day begehen, dann werden diejenigen, nämlich die Männer, schon verdient haben, wenn die Frauen überhaupt erst einsteigen. Und das ist natürlich eine Sache, die eigentlich für eine entwickelte westliche Demokratie, die viel auf sich hält, die die Gleichberechtigung hochhält, das dann aber doch nicht so ernst meint, nicht würdig. Ein solcher Gender Pay Gap, denke ich, den dürfen wir uns nicht leisten, wenn wir glaubwürdig sein wollen. Über die strukturelle Diskriminierung der Hälfte der Menschheit zu informieren, ist und bleibt eine wichtige Aufgabe politischer Bildung. Und wenn manche meinen, Gleichstellung von Männern und Frauen sei privat oder überhaupt nicht politisch oder wir haben schon eine Kanzlerin und eine Frauenministerin, das jetzt müsste jetzt langsam reichen, dann ist, glaube ich, noch nicht besonders viel aus Sicht der politischen Bildung erreicht, jedenfalls sehr viel Luft nach oben. Die Bundeszentrale für politische Bildung sieht sich jedenfalls in der Pflicht, über den Themenkomplex weiter aufzuklären, die Diskussionen zu führen, sich selbst auch immer wieder zu befragen, ob diese Herausforderung auch nur angemessen in Angriff genommen ist, in unseren Publikationen, Veranstaltungen und generell in den Angeboten. Und insofern, meine Damen und Herren, denke ich, gibt es gute Gründe dafür, dieses Thema weiter auf der Tagesordnung zu halten und hier auch im Rahmen unseres Diskurses des APUZ-Forums zu reflektieren. Dabei wünsche ich Ihnen allen viele Anregungen, vielleicht auch die aktivierende Energie, es bei dieser Diskussion nicht zu belassen, sondern in Ihren jeweiligen Arbeitszusammenhängen dieses Thema aufzugreifen und weiter in die Öffentlichkeit zu tragen. In diesem Sinne, einen schönen Abend.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie natürlich sehr, sehr herzlich begrüßen heute Abend hier. zum Thema Frauen und Arbeit, Ungleichheiten und Diskriminierung. Auch wenn das Thema oder der Anlass jetzt nicht der allerschönste ist sozusagen. Aber das Thema ist virulent und dementsprechend wollen wir auch heute Abend wieder die Frage stellen, warum Frauen im Schnitt weniger verdienen als Männer. Diese Frage wurde schon sehr, sehr häufig diskutiert und besprochen, aber solange die 22%, die Gehaltslücke sozusagen, die die Gehaltslücke darstellt, nicht aufgelöst ist oder zumindest zusammengeschmolzen ist, stellen wir sie immer wieder. Und heute wollen wir ganz besonders uns mal ganz konkret die Differenzen zwischen den Ungleichheiten und den tatsächlichen Diskriminierungen anschauen. Unsere Gäste, die ich Ihnen jetzt hier gleich vorstellen darf, die haben Antworten auf das Warum. Warum gibt es diese Gehaltslücke? Und sie haben aber auch sehr, sehr gute Ideen für das Wie. Wie können wir das tatsächlich verändern? Und dazu begrüße ich sehr herzlich hier oben als allererstes Henrike von Platen. Sie ist, genau, hier. Sie ist seit 2010 Präsidentin des Vereins Business and Professional Women in Deutschland und damit maßgeblich für die Umsetzung der Kampagne des Equal Pay Days mitverantwortlich. Sie ist selbstständige Unternehmensberaterin mit den Schwerpunkten Wirtschaftsförderung und Interim Management. Sie hat Erfahrung auch in der Beratung von Aufsichtsräten und berät aber auch generell alle Frauen in allen Lagen ihrer beruflichen Entwicklung sozusagen und kann uns ein bisschen über die Innenansicht aus den Unternehmen erzählen. Frau von Platen sagt, wir müssen über Geld sprechen und das ganze Thema sehr transparent machen. Schön, dass Sie da sind. Als nächstes begrüße ich Herrn Thomas Gesterkamp hier auf der Bühne. Er ist Journalist und Buchautor und ich glaube, ich kann sagen, ein Pionier der Männerpolitik. Sie haben bereits Ihre Promotion über das Thema männliche Arbeits- und Lebensstile in der Informationsgesellschaft geschrieben und so in den letzten 20 Jahren immer wieder zahlreiche Beiträge zum Thema Männerpolitik, Väter zwischen Kind und Karriere, männliche Lebensstile in der sich wandelnden Arbeitswelt geschrieben und ist unter anderem auch APUZ-Autor gewesen, mehrfach schon. Aber zuletzt 2012 mit dem schönen Titel Für Männer, aber nicht gegen Frauen. Und wir sind gespannt, was Sie uns dazu zu sagen haben. Ein Statement ist, wenn Frauen Familie und Beruf vereinbaren wollen, müssen sie die Männer mit ins Boot holen. Genau, so. Mal sehen, was das bedeutet. Als letztes darf ich ganz herzlich Frau Lena Hipp hier oben begrüßen. Sie ist Referentin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, leitet dort die Arbeitsgruppe Arbeit und Fürsorge und forscht unter anderem zu den Themen Organisationssoziologie, Arbeit und Arbeitsmarkt, Geschlecht und Familie und so weiter und sind aktuell, großes Potpourri, aktuell Autorin in der APUZ, die Sie alle auf den Stühlen hier vorfinden, mit dem Beitrag Ungleichheiten und Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. Und Frau Hipp sagt unter anderem, Unternehmen, die nicht diskriminieren, sind wirtschaftlich im Vorteil. Sehr verkürzt dargestellt, wir werden das ein bisschen aufdröseln, aber ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Da das Ganze im Rahmen der Kampagne Equal Pay Day stattfindet, würde ich mir ganz gerne als erstes mal das Instrument dieser Kampagne anschauen, Frau von Platen. Die Ursache des Gender Pay Gap sind wahnsinnig komplex. Auf die einzelnen Faktoren gehen wir später noch genauer ein und Deutschland ist seit Jahren neben Österreich Schlusslicht in der Europäischen Union, was so diese Gehaltsunterschiede betrifft. Wenn wir uns jetzt diese Entgeltungleichheiten anschauen und diese Komplexität, was kann da diese Kampagne sozusagen bewirken, wenn es seit Jahren so zementiert ist, diese Strukturen, und so komplex, welche Rolle kann diese Kampagne spielen, die jetzt seit 2008 von Ihnen ins Leben gerufen wurde?
Ja, danke. Ich denke, der Kernpunkt der Kampagne war insbesondere zu Anfang, erstmal zu sagen, da gibt es überhaupt eine Lücke. Denn den meisten Menschen war gar nicht bewusst, weder Frauen noch Männern, dass diese Lücke da ist und dass die auch so groß ist. Und ich habe gerne lange immer wieder wiederholt, im Prinzip ist es eine Bewusstseinserweiterungskampagne für die gesamte Bevölkerung. Problembewusstsein schaffen. Und dann ist die Kampagne einen Schritt weiter gegangen, indem sie gesagt hat, okay, wir haben ganz viele Ursachen und wir haben festgestellt, dass gerade bei der Vielfalt der Ursachen einem oftmals die Menschen irgendwann unterwegs aussteigen, wenn man anfängt darüber zu diskutieren, woran es nun liegt. Das ist einfach zu viel, das kann man nicht greifen, man kann nicht sagen, ich muss jetzt das Schräubchen drehen und dann ist die Lücke null. Also irgendwie dreht man sich oft im Kreis, stellt fest, Henne-Ei-Problem hat man auch bei ganz vielen der Ursachen, also irgendwo ist das nicht so ohne. Also haben wir uns wirklich auf diese Bewusstseinserweiterung letzten Endes konzentriert und gesagt, erstmal Aufmerksamkeit schaffen. Und dann haben wir gesagt, so ungefähr auf der Halbzeit war das, wir setzen uns mit Schwerpunktthemen auseinander. Wir gucken uns eine Ursache ganz gezielt an. Wir sagen, Rollenstereotype sind ein Problem. Wir sagen, okay, besonders die Gesundheitsberufe sind ein Problem. Wo überhaupt Ursachen sind. Und haben dann pro Jahr einen Schwerpunkt uns herausgepickt, wie jetzt für dieses Jahr, für den 9. Equal Pay Day, wo wir sagen, Berufe mit Zukunft, was ist meine Arbeit wert? Denk doch mal darüber nach, was ist sie eigentlich wert? Wo natürlich explizit die Frauenberufe dann ganz im Vordergrund stehen. Und ich glaube, was das bewirkt ist, dadurch, dass man dann Jahr für Jahr sich bewusst macht, wo Ursachen sind, natürlich auch dann wieder über alle spricht letzten Endes, man fängt mit einem Schwerpunkt an und ist in der Diskussion bei allem, wird es thematisiert und das war vorher so groß nicht das Thema in der Bevölkerung bekannt. Mhm. Und ich glaube fest daran, dass auch wenn über 9 Jahre diese Zahl echt wie in Zement gegossen dasteht und ja auch schon viele, viele Jahre davor, dass dadurch, dass das so aktiv betrieben wird, wir in einigen Jahren irgendwann erleben werden, dass das nicht so schleichend mal weniger wird, sondern dass das wirklich so ruckartig funktioniert. Mhm. Weil dann irgendwann ja auch die Maßnahmen greifen, die nach und nach eingeführt werden.
Über die wir und gleich noch sprechen
genau. werden. Und von daher, denke ich mal, sind wir da auf einem guten Weg.
Dankeschön. Herr Gies, da kam der Gender Pay Gap, diese 22%, diese Zahl, die immer im Raum steht, wird gerne von Antifeministen gerne kleingerechnet. Und irgendwie am Ende kommt, gibt es auch Darstellungen, die quasi das Ganze umdrehen und sagen, eigentlich sind die Männer diskriminiert und gar nicht die Frauen, wenn man das alles irgendwie alle Störfaktoren sozusagen rausrechnet. Und damit wird die Kampagne quasi auch überflüssig erklärt. Was sagen Sie denen? Also wie begegnen Sie diesen Antifeministen sozusagen und wie sinnvoll erachten Sie diesen Equal Pay Day?
Sie haben mich ja vorhin als Pionier der Männerpolitik vorgestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob alle hier im Raum wissen, was Männerpolitik ist und was für Strömungen es da gibt. Also Sie haben gesagt, eben diesen Abputzaufsatz für Männer, aber nicht gegen Frauen. Also das ist sozusagen die Programmatik des, wie wir das nennen, emanzipatorischen Flügels der Männerpolitik. Es gibt das Bundesforum Männer als Pendant zum Deutschen Frauenrat, wo diese Organisationen, die eben mit den Frauen kooperieren wollen, vertreten sind. Es gibt aber auch Männerrechtler, Maskulinisten, über die ich auch geforscht habe, die sagen, ja, die Emanzipation der Frauen wäre abgeschlossen, wir leben in einem feministischen Gouvernantenstaat und dieser ganze Unsinn. Also zur Entgeltdifferenz. Es ist in der Tat so, dass die Maskulinisten, die Männerrechtler, also die Strömung der Männerbewegung, wenn man von einer solchen sprechen will, der ich mich nicht zurechne, dass die sagen, das stimmt nicht mit den 22%, das kann man auch im Netz genau, wird das dann akribisch ausgerechnet, das wären maximal 7% oder gar nur 2%. Und sie geben dann eigentlich immer den Frauen die Schuld. Sie sagen, die Frauen arbeiten nur Teilzeit, und die nehmen ihre Karriere nicht ernst und so weiter. Und ich finde das eine etwas blauäugige Argumentation, weil die Asymmetrie bei den Gehältern, die liegt ja in einem veralteten Geschlechtervertrag, der auch vom patriarchalen Sozialstaat weiterhin unterstützt wird. Das wird bei jedem Frauentag wieder diskutiert. Sie kennen das alles mit Versicherungen von Hausfrauen. Und
gehen wir auch gleich später noch ein bisschen ins
Detail. Gartensplitting und so weiter müssen wir jetzt nicht vertiefen. Es ist natürlich richtig, dass wenn jetzt alle Frauen Vollzeit arbeiten würden, vielleicht wären es dann wirklich nur 7%, kann ja sein. Aber dass die Frauen Teilzeit arbeiten, hat ja was zu tun mit den Strukturen, in denen die Geschlechter und auch die Paare, gerade die Mütter und Väter, die Kinder kriegen, agieren. Und ein ganz wesentlicher Teil dieses Geschlechtervertrages ist, dass die Sorgearbeit abgewertet wird, dass sie gar nicht als Arbeit betrachtet wird. Und da sind wir wieder bei der Bezahlung, dass sozusagen ganz viele weibliche Berufe, Erziehungsberufe, Pflegeberufe, sich sozusagen aus der Hausfrauentätigkeit historisch entwickelt haben.
Da sind Sie schon mittendrin.
Und damit sozusagen diese Abwertung sich dann auch im Lohnsystem ausdrückt. Rede ich zu lange?
Wie wichtig ist die Kampagne?
Wie wichtig die Kampagne ist? Ich finde die Kampagne wichtig. Ich finde auch das wichtig, immer wieder diese 22% zu benennen. Eine wichtige Ursache, über die wir vielleicht auch noch diskutieren, ich hatte das eben im Vorgespräch mit Frau von Platen schon kurz andiskutiert, Deutschland ist ein Industrieland. Die Facharbeiter in Deutschland, die männlichen Facharbeiter, die werden verdammt gut bezahlt. Die kriegen oft das Doppelte von den Erzieherinnen und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also in Großbritannien ist der Industriestaat abgewrackt worden, die haben eigentlich nur noch Finanzindustrie. Und wir haben immer noch, und das ist ein Erfolg des Modells Deutschlands, deswegen sind wir Exportweltmeister, weil diese männlichen Facharbeiter immer noch so viel malochen. Und dafür werden die verdammt gut bezahlt und das ist ein Teil dieser Entgeltdifferenz. Damit will ich das natürlich nicht entschuldigen, aber das ist eine strukturelle Frage dabei.
Absolut. Röp. Ja, Gisterkamp hat schon sehr viele Stichworte genannt über die Care-Debatte und die Bewertung von Arbeit und wer diese Bewertung eigentlich vornimmt, sprechen wir gleich. Eine strukturelle oder ein Instrument, um diese strukturelle Diskriminierung vielleicht aufzubrechen, sollte das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz vor 10 Jahren sein, ist jetzt eingeführt worden. Es gibt ja durchaus viele Instrumente und auch rechtliche Art. Dieses AGG besagt, wer aufgrund seines Geschlechts, seiner Hautfarbe und anderer oder anderer für den unternehmerischen Erfolg irrelevante Eigenschaft sozusagen diskriminiert wird, kann rechtlich dagegen vorgehen. Gehen wir gleich nochmal darauf ein, aber warum bedarf es dann sozusagen dieser Kampagne, wenn doch eigentlich die rechtlichen Rahmenbedingungen stehen?
Das haben ja sowohl Frau von Platen als auch Herr Gisterkamp erläutert, dass es liegt nicht nur an der Diskriminierung, dass Frauen heutzutage immer noch so deutlich weniger verdienen als Männer, sondern es hat eine ganze Reihe von Ursachen. Mhm. Und sozusagen die Sachen, die im Netz kursieren, was von Antifeministen propagiert wird, das wird ja auch von seriösen Forschungsinstituten immer wieder mit Zahlen unterlegt. So. Und ich will das jetzt einfach mal nehmen, so diese Zahlen, denen ich sehr kritisch gegenüberstehe, also dass die 22%, die werden dann runtergerechnet, weil Frauen arbeiten in Teilzeit, deshalb verdienen sie weniger, sie haben Erwerbsunterbrechungen, sie verdienen weniger, sie arbeiten in anderen Berufen als Männer, deshalb verdienen sie weniger. So, und dann ist der letzte kleine Rest, der übrig bleibt, das ist dann wahrscheinlich Diskriminierung und das sind aber nur 2%. So, das ist erstmal im Vergleich zu diesen 22% nicht so viel. Darum glaube ich, Diskriminierung, so schlimm sie ist, ist sozusagen, wenn wir uns um Entgeltgleichheit sorgen, gar nicht der Hauptfaktor. Mhm. Trotzdem muss sie natürlich beseitigt werden. Aber wie das eben so ist, man weiß ja oft gar nicht, ob man diskriminiert wird. Also werde ich nicht eingestellt, weil ich 30 bin und vielleicht bald ein Kind bekomme und bald ausfalle? Werde ich schlechter bezahlt als mein männlicher Kollege? Weiß ich nicht, weil ich gar nicht genau weiß, wie viel ich verdiene. Also es ist auch schwer, Diskriminierung nachzuweisen. Also die 2 Punkte, die ich machen will, ist, Diskriminierung ist schwer nachzuweisen, für den Einzelnen, aber auch insgesamt. Und es ist vor allen Dingen nicht der große Teil dessen, was die Entgeltungleichheit ausmacht.
Aber warum bedarf es der Kampagne sozusagen?
Naja, weil man sozusagen, weil wir uns um diese 20% der Entgeltgleichheit ganz massiv kümmern müssen. Und die wollen wir beseitigen, aber das ist eben nicht Diskriminierung und an die wollen wir ran. Ne?
Okay. Also das ist sozusagen auch die Ungleichheit versus Diskriminierung, die Sie immer wieder beschreiben sozusagen. Also diese quasi die gegebene Ungleichheit, die bestimmte Gründe, Ursachen hat, in Abgrenzung zur Diskriminierung sozusagen.
Genau, wenn ich den Punkt vielleicht auch nochmal aufgreifen darf. Also Herr Gisterkamp hat das auch gesagt, die Frauenberufe sind deutlich schlechter entlohnt als Männerberufe. Mhm. Facharbeiter, Erzieherin und so weiter. Und da kann man natürlich auch sozusagen, das ist aber nicht Diskriminierung, wie Ökonomen sie sehen, im ganz engen Sinne, da kann man natürlich auch sagen, das ist eine Diskriminierung, nämlich in einer ganzen Berufsgruppe. Es ist überhaupt nicht weniger anstrengend, mit weniger Schichtarbeit, also mit weniger körperlicher Anstrengung verbunden, mit weniger Schichtarbeit, also alles, was normalerweise Löhne steigen lässt, wenn ich im Krankenhaus arbeite versus am Band arbeite. Also sozusagen, man kann durchaus argumentieren, dass diese Belastungen und Qualifikationsvoraussetzungen von Frauen- und Männerberufen oft gleich sind, aber sie werden institutionell anders bewertet.
Genau, da sind wir bei der Bewertung. Frau von Platen, Bewertung. Ein Argument oder eine Ursache für die strukturelle Ungleichheit sozusagen, für die Entgeltungleichheit. Also Arbeitsplatzbewertung. Welche gibt es noch? Lassen Sie uns mal ganz kurz so ein paar Ursachen. Es gibt also, die Hans-Böckler-Stiftung hatte in einer Darstellung, die ich mir im Vorfeld hier angeschaut habe, vor allem fünf Bereiche sozusagen ausgemacht. Das ist zum einen Bildung, das ist zum anderen die horizontale Arbeitsmarktsegregation, also die gläserne Decke sozusagen, wie kommen Frauen nach oben. Das ist die Erwerbsunterbrechung, also Reduzierung von Arbeitszeit, die vertikale Arbeitsmarktsegregation, typische Frauenberufe, Feminisierung von Berufen und so weiter. Und es ist die Bewertung. Was wiegt am schwersten? Gibt es da aus Ihrer Perspektive, gibt es was, was man sozusagen, wenn man jetzt das eine Sache als erstes angehen müsste, um sozusagen alle Energie darauf zu bündeln, was wäre das, was Ihrer Meinung am schwersten wiegt?
Nun ja, durch die Erfahrung der Kampagne würde ich da jetzt mal gar nicht mich auf eins festlegen wollen, was gerade am schwersten wiegt, sondern einfach aus der Begründung heraus, dass wir wirklich sagen, wir müssen uns jährlich mal mit einem auseinandersetzen, sollten wir uns dieses Jahr mit der Bewertung, nämlich der Wertschätzung von Arbeit, auseinandersetzen. Mhm. Ob das prozentual betrachtet tatsächlich das Teilchen ist mit dem größten Haps an der Lücke, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Das ist, glaube ich, so genau auch nicht gegeben. Wobei dieses sogenannte Runterrechnen das ja durchaus tut, wo ich immer sage, runterrechnen geht gerade gar nicht, weil eigentlich heißt das ja nur, ich verdeutliche die Probleme und Ursachen, mit anderen Worten, ich kenne sie, also kann ich Lösungen dafür suchen. Mhm. Und wenn es an die Bewertung geht, dann sind wir wirklich wieder auch alle gefragt. Einerseits natürlich kann man sagen, okay, wie machen das die Arbeitgeber nun genau? Wie ist das in den Tarifen? Warum ist das so? Warum werden bestimmte Berufe dermaßen schlecht bewertet?
Lassen Sie uns da mal ins Detail gehen. Wer bewertet Arbeitsbereiche? Das sind vor allem Tarifpartner sozusagen.
Das sind Tarifpartner einerseits und dann hast du den ganzen freien Bereich. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, man wird irgendwo eingestellt und da gibt es keinen Tarif, man ist außertariflich, dann überlegen Sie mal, wer bewertet Sie denn? Das Gegenüber.
Und das bedeutet, man muss in Lohnverhandlungen gehen.
Genau. Und dann sind wir an welchem Punkt? Bei der Transparenz. Wie sollen Frauen, auf die ja gerne die Schuld an der Stelle geschoben wird, wo gesagt wird, verhandel doch mal ein bisschen besser, wie sollen die denn bitte vernünftig verhandeln oder sich einordnen, wenn immer so ein großes Geheimnis darum gemacht wird, was so ein Job wirklich wert ist und was welche Zulagen wert sind und was es noch für Extras gäbe und. Wie soll das funktionieren? Es geht nicht. Und deswegen ist da irgendwo so die Schuldfrage oder wer es macht, auf beiden Seiten zu suchen.
Ganz kurz vielleicht die männliche Perspektive dazu. Wenn Frauen in Gehaltsverhandlungen nicht gerade erfolgreich sind, sind sie selbst schuld? Mal ganz ketzerisch gefragt.
Ja, das ist ja eine relativ neue Entwicklung, die was mit der Tariffreiheit ganzer Arbeitsbereiche zu tun hat, hier gerade in den östlichen Bundesländern. Eigentlich sind dafür die Gewerkschaften zuständig. Und die haben das in der Vergangenheit leider auch etwas patriarchal gelöst. Ein Aufsatz von mir, der schon ein bisschen älter ist, der hieß mal Männerbund Gewerkschaft. Und das meinte ich auch durchaus wörtlich, weil die Gewerkschaften haben sich ganz lange verstanden als Lobbyorganisation dieser männlichen Facharbeiter, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und es hat sie leider lange auch überhaupt nicht gestört, dass zum Beispiel im Tarifvertrag vom öffentlichen Dienst in Hessen der Tierpfleger drei Tarifgruppen über der Kinderpflegerin eingestellt war. Das war immer so ein plakatives Beispiel beim Internationalen Frauentag vor 10 Jahren oder wann kann ich mich erinnern. Ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert. Also ich finde es sehr interessant, dass Verdi ja extra hohe Forderungen stellt für Erzieherinnen. Das finde ich auch vollkommen richtig, weil auf der Ebene muss das laufen. Und das ist die traditionelle Aufgabe der Tarifparteien und der Gewerkschaften. Und
die aber immer noch vor allem männlich dominiert sind eigentlich.
Ja, aber Verdi ist zum Beispiel, da sind mehr Frauen Mitglied als Männer. Und
aber
da hat sich schon ein bisschen
verhandeln
was,
die auch die Tarife mit
ja,
aus?
Da hat sich ein bisschen was getan. Bei anderen, wenn Sie an die IG Metall denken, das ist die zweite große Gewerkschaft in Deutschland, da sind nur 18% Frauen, die haben aber immerhin jetzt eine stellvertretende weibliche Vorsitzende, sind aber, was diese ganzen Themen angeht, ja, sehr traditionell auf ihr männliches Kernklientel konzentriert. Ich wollte einfach nur mal darauf hinweisen, dass diese Ebene, die Frauen verhandeln, so schlecht natürlich nur dann entsteht,
wenn keine Tarife da sind.
Wenn wir uns in einem tariffreien Raum befinden und das ist ja eigentlich kein erstrebenswertes Ziel.
Trotzdem nochmal die Antwort auf meine Frage. Wenn Frauen nicht gut verhandeln, sind sie selbst schuld?
Ja, das ist ja erstmal auch ein Mythos. Also ich finde immer schwierig, also Sie kennen ja vielleicht auch dieses Buch von Bascha Mika, Die Feigheit der Frauen. Mhm. Also wenn man so dieses Bashing betreibt, die Frauen sind selber schuld, das finde ich immer schwierig. Also ich bin selber ja auch selbstständig. Ich beobachte das manchmal auch in meinem Bereich, dass ich feststelle, manche freien Kolleginnen, dann sind wir da auf einer Tagung und dann versuche ich immer, mich auszutauschen über das, was wir da kriegen. Oder das ergibt sich manchmal und dann stellt man manchmal fest, in der Tat, da gibt es weibliche Kolleginnen, die verhandeln offenbar nicht hartnäckig genug. Aber das kann man jetzt auch nicht verallgemeinern. Ich kenne auch beinharte weibliche Verhandlerinnen.
Die mehr verdienen als Sie? Kennen Sie tatsächlich eine Kollegin, die mehr...
Ja, meine Frau verdient auch mehr als ich, da habe ich auch kein Problem mit. Und natürlich, es gibt doch viele Frauen, die inzwischen ganz gut verdienen, auch weil sie gut verhandeln. Das ist doch auch völlig in Ordnung und ich glaube, dass sich das auch ändert im Moment.
Sie haben gerade schon auf diesen ganz großen Bereich der Privatwirtschaft gezielt, Frau von Platen. Ich würde ganz gerne einmal nochmal in diesem tariflichen Bereich bleiben, weil da ja ganz viel steckt sozusagen. Also da muss ja jetzt ganz viel passieren. Am Beispiel auch der Care-Arbeit zum Beispiel gibt es sehr viele Faktoren, die ja gar keine Rolle spielen für die Bewertung der Arbeit, wie emotionale Belastung zum Beispiel oder auch die Verantwortung. Ganz interessant, dass Aufsichtsratgehälter immer damit legitimiert werden, dass die so viel Verantwortung eigentlich tragen müssen und Erzieherinnen, die eigentlich per se auch viel Verantwortung tragen für die nächste Generation, dass da keine Rolle spielt. Was muss da passieren? Also wer ist da in der Verantwortung, diese tariflichen Entwicklungen, also diese alten, jahrzehntealten Verträge oder Tarifverträge aufzubrechen?
Genau, Sie sagen es ganz richtig. Also da gab es ja sozusagen ganz lange Zeit überhaupt keine Bewegung. Also wir sind da bei der Eintarifierung sind wir noch irgendwie Mitte der 80er Jahre. Also das wird jetzt angegangen. So natürlich sind die Tarifpartner da gefragt. Und wenn wir speziell für diesen Bereich Erziehung, Gesundheit uns überlegen, wer die Tarifpartner sind, das sind oft die Länder in der Regel.
Der Staat ist sozusagen damit drin. Genau.
Genau. Und sozusagen da werden Sie auch von jedem Politiker und von jeder Politikerin das Lippenbekenntnis hören, diese Bereiche müssen aufgewertet werden, die müssen besser bezahlt werden. Bildung ist wichtig, frühkindliche Bildung ist wichtig. Aber wenn es denn darum geht, sozusagen tiefer in die Landes- und kommunalen Kassen zu greifen, dann ist dann doch eine gewisse Zurückhaltung. Also sozusagen, wir sind, glaube ich, als Gesellschaft insgesamt gefragt.
Das ist eine finanzielle Frage.
Es ist vor allen Dingen eine finanzielle Frage. Ich glaube, bei den ganzen Care-Berufen kommen noch andere Aspekte hinzu. Ist das emotionale Tätigkeiten, emotionale Belastungen nicht so wertgeschätzt werden, auch weil sie sozusagen aus dem Haushaltskontext kommen und Frauen das von jeher umsonst erledigt haben. Also ich glaube, das spielt da auch noch eine große Rolle. Dann ist auch tatsächlich ein Problem, wenn Sie es gerade im Bereich Erziehung, also frühkindliche Bildung, Erziehung, Altenpflege gucken, dass die Beschäftigten da einen sehr geringen Organisationsgrad haben, was es natürlich den Gewerkschaften auch wieder schwer macht, sozusagen zu mobilisieren und zu drohen. So, wir hatten jetzt den großen Charité-Streik hier in Berlin, was den Leuten ja auch schwer gefallen ist, aber es gab eine große Unterstützung, auch beim Kita-Streik im letzten Jahr, weil natürlich die Leute, die man dann nicht pflegt, nicht betreut, sind einem ans Herz gewachsen, die sind bedürftig. Es fällt da sehr schwer, die Arbeit niederzulegen, wirklich nur das Nötigste zu tun. Mhm. Ich glaube, das macht diesen ganzen Care-Bereich nochmal besonders schwierig. Mhm.
Sie haben schon das angesprochen, denn der große privatwirtschaftliche Bereich. Haben Sie aus der Praxis ein Best-Practice-Beispiel, wo auch Arbeitsplatzbewertung frei von Tarifverträgen gut gelingt schon? Wo sich was entwickelt sozusagen, ohne dass es gar gesetzliche Bestimmungen als Vorgabe gibt? Wo ein Unternehmen das erkannt hat, dass es gut ist, wenn man den Arbeitsplatz höherwertig besser bewertet?
Was Unternehmen angeht, gibt es ganz ulkige Modelle, sehr spannende Modelle letzten Endes auch. Wir hatten im letzten Jahr, was mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist, auch ein Schwerpunktpartnerunternehmen aus Hamburg, die beispielsweise im Unternehmen selber darüber miteinander, mit den Mitarbeitern verhandeln, was sind denn diese Arbeitsplätze im Einzelnen wert.
Ganz kurz, Schöffelpartner von der Marke Schöffel oder was?
Ose mit Doppel-O. Mhm. Und ich glaube zwischen 30, 40 Mitarbeitern in der Größenordnung.
Okay.
Aber das habe ich dann auch schon von mehreren anderen gehört. Das funktioniert bei den kleineren, bei diesen Startups und so. Die kommen dann mal auf so Ideen zu sagen, wir gehen mal weg von dem althergebrachten, ob Tarife oder was auch immer, sondern wir gucken mal einfach, was ist, und das finde ich einen super Ansatz, den man eben in der Gesellschaft auch mal sich überlegen sollte, damit wir zu einer anderen Bewertung kommen, was ist uns der Kollege, die Kollegin in ihrem Bereich eigentlich wert, wenn wir es mal aus dem Team heraus betrachten. Dann habe ich einerseits auch den unternehmerischen Aspekt da drin, wo es heißt, na gut, wir haben ja nur einen Topf, der so und so groß ist und wir sind ja auch davon abhängig, was die Kunden irgendwie für unsere Produkte bezahlen. Also können wir ja gar nicht mehr verteilen, als wir da irgendwo verdienen, was ja auch gerne mal als Argument genommen wird, dass es in bestimmten Branchen deswegen weniger Geld gibt oder da weniger wert ist, weil die Kunden nicht genug dafür bezahlen. Also da sind wir nochmal an einer ganz anderen Etage zu überlegen. Wir als Kunden und Kundinnen gehen ja auch los und sagen, nehme ich jetzt 5 Euro Friseur oder 50 Euro Friseur. So. Und wenn ich dann ein Unternehmen habe, was für sich so ein System entwickelt, finde ich das hochspannend. Von ganz großen Unternehmen hört man das eher weniger. Ich glaube auch, die werden sich etwas schwieriger tun, in ihren Strukturen so etwas zu machen. Andererseits wird ja auch von oben wiederum aufgebrochen. Die ganz hohen Gehälter sind ja plötzlich wieder transparent. Da ist ja die Transparenz gegeben. Das heißt, wir haben diesen Bereich, wo der Tarif aufhört und wo die transparenten hohen Gehälter anfangen. Und wenn dieser Bereich transparenter wäre, würden wir auch zu anderen Bewertungen perspektivisch kommen, weil wir uns damit auseinandersetzen würden und auch beispielsweise ein Mann plötzlich sagen würde, wie, meine Kollegin, die macht doch das Gleiche wie ich, warum kriegt die denn weniger? Und dann tritt der Mann für die Frau ein. Also ich glaube, solche Konstellationen brauchen wir letzten Endes im Zusammenspiel, damit sich was verändern kann.
Da sprechen Sie so ein bisschen auf das Entgeltgleichheitsgesetz auch vielleicht an. Da würde ich gerne gleich nochmal drauf zurückkommen. Sie haben gesagt, Sie haben mich zitieren lassen, Frau Hipp, dass Unternehmen, die nicht diskriminieren, auch wirtschaftlich erfolgreicher sind. Ist das sozusagen das Beispiel auch, dass das teilweise Firmen erkannt haben und oder noch weiter erkennen müssen? Das, was Frau von Platen gerade schon so ein bisschen angerissen hat?
Ich glaube, da gibt es mehrere sozusagen Aspekte zu dieser These, die man vielleicht erläutern sollte. Zum einen sozusagen aus der neoklassischen ökonomischen Theorie gesprochen, würde es eigentlich gar keine Diskriminierung mehr geben, weil Diskriminierung Unternehmen kostet. Wenn ich jemand nicht einstelle, der gleich gut qualifiziert ist, einfach weil ich dessen Geschlecht nicht mag, die Hautfarbe nicht mag, etc., dann schneide ich mir ins eigene Fleisch. Wenn ich Leute nicht...
Warum?
Na, weil ich sozusagen einen guten Mitarbeiter nicht einstelle und jemand, der weniger gut auf die Stelle passt, weniger gut qualifiziert ist, nur weil er männlich und weiß ist zum Beispiel, zahle ich dafür sozusagen mehr, als ich zahlen müsste. Also genauso ist es bei Gehältern sozusagen in der Annahme, dass eine gewisse Transparenz herrscht, das ist in der ökonomischen Theorie so, müsste ich sozusagen gleiche Leistung gleich bezahlen, weil sonst die fähigsten Mitarbeiter gehen würden, sobald sie merken würden, dass sie schlechter bezahlt sind. So, jetzt wissen wir aber auch, dass es so leicht nicht ist im Leben, aber trotzdem gibt es andere Anhaltspunkte, die... wo deutlich wird, dass es vorteilhaft ist, für Unternehmen nicht zu diskriminieren. Da möchte ich vielleicht zwei Beispiele nennen. Das eine, was Frau von Platen gesagt hat, sozusagen, es ist wichtig für Unternehmen, so eine interne Gerechtigkeit zu haben. Wenn Leute das Gefühl haben, sie sind ungerecht, werden ungerecht behandelt, es gibt eine Ungerechtigkeit, dann wirkt es demotivierend und wirkt sich daher schlecht auf die Bottomline aus sozusagen. Und es gibt auch ganz neue wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, dass zum Beispiel Diskriminierung ist ja nicht nur so, ich zahle jemandem ein schlechteres Gehalt oder ich stelle jemanden nicht ein, sondern man kann ja auch im Alltag diskriminieren, indem ich die weibliche Form nicht nenne, dass ich sozusagen mit meiner Sprache schon allein Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht einschließe. Und da gab es ein kleines Experiment, was geguckt hat, sozusagen, welche Teams sind denn kreativer und produzieren die besseren Lösungen? Die Teams, die
heterogen sind.
Genau, sozusagen, es waren heterogene Teams, aber sozusagen in diesen heterogenen Teams, wenn eine Gruppe dazu aufgefordert wurde, inklusiv zu sprechen, weibliche Formen mitzunehmen und so weiter, dann hat dieses Team im Vergleich zu dem anderen Team, was nicht dazu aufgefordert, sich politisch korrekt sozusagen gegenüber allen Mitgliedern der Gruppe zu verhalten, dann hat das Team, was inklusiv war, bessere Ergebnisse erzielt. Und es ist auch ein Hinweis darauf, dass es eben nicht lohnt zu diskriminieren, sondern dass es vorteilhaft ist, Gleichbehandlung, Gleichberechtigung.
Haben Sie das groß unter die Leute gebracht, diese Erkenntnis?
Ich bin heute Abend unter die Leute, Sie werden es weitertragen.
Genau.
Genau, also genau, es gibt Anhaltspunkte dafür, dass es tatsächlich so stimmt, was die ökonomische Theorie sagt. Man muss vielleicht nur ein paar Umwege gehen.
Ich würde ganz gerne einmal nochmal auf diesen Aspekt individuell versus strukturelle Diskriminierung und einmal auch auf dieses allgemeine Gleichheitsgesetz, was ja auch irgendwie jetzt 10 Jahre feiert, was Herr Krüger angesprochen hat vorhin, dass er durchaus ein individuelles Klagerecht beinhaltet, dass jemand, der sich diskriminiert fühlt, klagen kann. Aber führt das automatisch zu einer flächendeckenden Verbesserung für alle, Frau von Platen, wenn Sie das vielleicht also einschätzen können, dieses politische Instrument? Ne? Also ist es ein Instrument wirklich für Equal Pay, dieses allgemeine Gleichheitsgesetz, was ein individuelles Klagerecht zwar natürlich beinhaltet, aber ist das für alle sozusagen Verbesserungs?
Also Sie sagten ja gerade selber, gibt es seit 10 Jahren, seit 9 Jahren gibt es den Equal Pay Day, an der Zahl verändert hat sich nichts. Mhm. Das ist mal so die Kurzfassung. Ne? Ich denke, das Individuelle ist genau das Problem an der Stelle, weil wenn die Person, die sich diskriminiert fühlt, jetzt mal konkret aufs Gehalt bezogen, tatsächlich irgendwo was entdeckt und meint, ja, ich klage da mal gegen, dann muss sie es A, beweisen, wo kriegt sie die Informationen her, wenn es nicht transparent ist, wie beweist sie es, und B, einen neuen Job sucht sie sich dann am besten auch gleich. Mhm. Deswegen wird das nicht funktionieren, das muss anders gehen, da brauchen wir die kollektiven Verhandlungen. Also das ist einfach etwas, wo ich denke, da ist noch einiges nachzuarbeiten, aber vielleicht lässt sich das ja auch mal anders angehen, dass wir gar nicht darauf immer nur hinarbeiten müssen, wie lösen wir es vom Gesetz her, wird ja auch daran gearbeitet, wunderbar, sondern was können wir individuell dafür eigentlich tun, dass es nicht mehr stattfindet. Mhm. Wenn wir dafür sorgen, dass Transparenz hergestellt wird, wenn wir über Geld reden, wenn wir das in allen Gruppen tun, auch eben nicht nur, wie Sie gerade sagen, mit der Sprache, das ist das eine, das halte ich auch für extrem wichtig. Wenn das passiert, aber zeitgleich auch über Geld geredet wird, wird sich diese Veränderung von unten kommend auf der Ebene der Menschen einfach, die sich austauschen, verändern. Mhm. Dann muss ich vielleicht gar nicht mehr extra noch abwarten, bis ich mal irgendwann klagen gehe. Ich würde mir wünschen, dass auf der Ebene noch viel mehr passiert, wie auf diese Diskussion heute und dieses Weitertragen und nicht dieses Warten darauf, in Gänsefüßchen warten, dass das ein Gesetz morgen löst, weil es gibt ja schon so viele und wie wir wissen, funktioniert das nicht immer, zumindest nicht dann, wenn wir diese Gesetze nicht auch leben. Mhm. Denn aber ich lebe es ja nicht oder alle leben es nicht, die sich benachteiligt fühlen.
Da geht es auch ganz viel um Aushandlungsprozesse, vielleicht auch sogar in der Paarbeziehung, ne? Also sozusagen auf kleinster Ebene, auf der Mikroebene. Herr Gesterkamp, wer oder was kann eigentlich Paarbeziehungen beeinflussen, sozusagen am Küchentisch, wenn es darum geht, wer bleibt zu Hause oder wer nicht? Also das ist ja, da sprechen wir ja über einen kulturellen Wandel. Wie kriegen wir den in die Köpfe?
Also jetzt, die letzten 10 Minuten haben wir ja eigentlich über die 2% diskutiert, wenn ich das richtig betrachtet habe, vielleicht über die 7%, aber wir haben diese Differenz von 22% und deswegen müssen wir unbedingt jetzt über die Unterbrechung der Frauen sprechen. Das halte ich für einen ganz zentralen Punkt. Ich habe das ja eben am Anfang schon gesagt, diese große Differenz, die dann eben auch von interessierten Männerrechtlerkreisen dann funktionalisiert wird, die hat ja viel mit der Teilzeit der Frauen zu tun und damit, dass Frauen Mütter werden. Nicht alle Frauen, aber viele Frauen. Und wenn Sie sich dann die Zahlen angucken, ich habe sie in Vorbereitung dieser Veranstaltung vom WSI Genderportal mir nochmal angeguckt, dass die Hälfte der Mütter ab Mitte 30 in Deutschland Teilzeit arbeitet. Also das heißt, wir haben kein Double-Career-Modell in Deutschland, sondern wir haben immer noch den Haupternährer plus Hinzuverdienerin, gerade auf dem Land, sehr verbreitet. Und das heißt, wir müssen in diese Aushandlungsprozesse rein. Und Sie haben mich ja am Anfang da mit diesem Statement zitiert. Also ich würde einfach sagen, auch etwas provokativ formuliert, die ganze Frauenförderung, die kann nicht klappen, wenn die Männer nicht im Privaten mitziehen. Das hat eben ganz viel mit der privaten Arbeitsteilung zu tun. Und da ist es ja auch nicht mit den Vätermonaten und dem Elterngeld getan, wo wir eine enorme Verbesserung haben. Also die Zahlen sind von 3,5 auf 33% gestiegen in den letzten 9 Jahren.
Der Väter, die in Elternzeit gehen.
Aber Kinder aufziehen dauert ja bekanntermaßen mindestens 20 Jahre, vielleicht auch noch länger. Und das heißt, wir müssen unbedingt an diese andere Arbeitskultur ran. Ich finde interessant, dass in der Schweiz gibt es eine Kampagne der Teilzeitmann. Also da versuchen die diesen Teilzeitbegriff, der aus meiner Sicht nicht geeignet ist, der klingt für Männer immer so ein bisschen nach Bezirksklasse, versuchen sie positiv zu besetzen. Ich würde es kurze Vollzeit nennen und das sind ja auch die Forderungen.
Da sind wir wieder bei der Sprache. Ne?
Die kommen von Frau Schwesig jetzt, da ist sie ja sofort abgemeiert worden von der Koalition mit der 32-Stunden-Woche für Familien, für Männer wie Frauen. Interessant auch da wieder die Rolle der Tarifpartner. Die IG Metall hat erst, also der Wetzel, der frühere Vorsitzende, hat erst so tolle Interviews gegeben, sie würden das jetzt unterstützen. Und als dann die Tarifrunde anfing im letzten Herbst, haben sie was von Bildungsteilzeit gefordert. Auch ein ehrbares Ziel, aber hauptsächlich fordern sie Geld. Und in der neuen Tarifrunde in diesem Jahr fordern sie wieder nur Geld. Und das ist klassische männliche Lobbypolitik. Und diese ganze Frage der Balance von Arbeit und Leben, auch eine komische Begrifflichkeit in diesem Umfeld, weil das, Arbeit ist auch Leben, aber das nur am Rande, das ist überhaupt nicht im Fokus der Gewerkschaften.
Aber wer muss dem was entgegensetzen?
Ich glaube, dass in den privaten Aushandlungsprozessen es darum geht, dass die Frauen auch von ihren Männern was verlangen. Ich glaube, dass das natürlich Mut von den Männern erfordert, aber dass viele Männer ihre Möglichkeiten am Arbeitsplatz, eine andere Arbeitskultur, die vielleicht ein bisschen väterfreundlicher, ein bisschen familienbewusster ist, dass sie diese Spielräume gar nicht ausloten, sondern sich auf dieses, auf ein modernisiertes, altes Arbeitsteilungsmodell konzentrieren. Und dabei kommen dann eben die gebrochenen Frauenbiografien raus und die haben leider ganz viel zu tun mit der Entgeltdifferenz.
Aber liegt es nicht auch daran, dass Männer gar nicht unbedingt in Teilzeit gehen können, weil sie einfach tatsächlich mehr verdienen? Da sind wir wieder am Anfang, dass die Gehälter der Männer höher sind und sozusagen vielleicht die Frau, je nachdem, wir reden natürlich ja nicht nur über den akademischen Bereich, sondern vielleicht auch in der mittleren oder im unteren Arbeitsbereich, dass das Familieneinkommen gar nicht verdient werden kann.
Ja, da sind wir wieder so ein bisschen bei der Henne und dem Ei sozusagen. Je mehr Erwerbsunterbrechung ich habe, je mehr ich auf einem Teilzeittrack bin, desto weniger verdiene ich. Und wenn man dann guckt sozusagen, wie kriegen wir es denn als Familie hin, schaffen wir beide 30 Stunden, ist es natürlich oft, dass es sagt, nee, es lohnt sich eher, wenn du Vollzeit arbeitest. Also von daher glaube ich, man muss dieses Muster durchbrechen, auch wenn der Mann in der Regel ein paar Jahre älter ist und schon vielleicht mehr Berufserfahrung hat als die Frau. Sozusagen, es gleicht sich ja sozusagen über den Lebensverlauf könnte es sich ausgleichen, aber mir kommt immer das große Heulen, wenn ich dann mir angucke, also Gender Pay Day ist es irgendwie das, ist das erste große Problem, aber wenn man sich dann anguckt sozusagen, wie sich das akkumuliert über den Lebenslauf und was die durchschnittlichen Renten von Frauen und von Männern sind, so da wird ja das Ausmaß der Misere erst wirklich bewusst und das hat aber damit zu tun, dass man eben sich nicht die Männer sich oft nicht trauen, dieses Muster zu durchbrechen. Ne? Und ich glaube, sozusagen, weil Sie auch die Frage gestellt haben, was muss sich ändern in den Paarbeziehungen, ich glaube, da muss sich auch viel in Unternehmen ändern. Also sozusagen aktiv auch Vätern, Männern zu signalisieren, dass man familienfreundlich ist und dass familienfreundlich nicht heißt, wir machen Teilzeitangebote für Frauen. Sondern
Führen in Teilzeit.
Führen in Teilzeit zum Beispiel, Rückkehreroptionen wieder auf einen Vollzeitjob und so weiter. Mhm. Und ich glaube, dann trauen sich die Männer auch. Wenn wir junge Männer fragen, was ihnen wichtig ist, wenn wir die jungen Frauen fragen, was ihnen wichtig ist, dann sagt ein Großteil derer, dass sie gerne Beruf und Familie verbinden wollen und tatsächlich partnerschaftlich. Mhm. Also eigentlich
der Wandel ist schon da. Sozusagen.
Der Wandel ist schon da, aber er braucht noch so ein bisschen Unterstützung.
Welche Signale gehen zurzeit von den politischen Rahmenbedingungen aus, Frau von Platen? Ist es gerade, also es wird tatsächlich das alte Rollenbild tradiert oder gibt es jetzt durch Elternzeit, durch mögliche Antidiskriminierungsgesetze und so weiter? Also was? Ich habe das Gefühl zurzeit, die Politik ist sich da nicht so ganz im Klaren. Ne? Auf der einen Seite gibt es das Betreuungsgeld und also wo stehen wir gerade politisch, was die politischen Rahmenbedingungen betrifft? Sind wir da hin und her
im Vierjahresrhythmus.
Es ist hin und her.
Das ist halt schwierig. Das ist, glaube ich, generell ein Problem, gar nicht mal jetzt nur auf Entgelt und Ähnliches bezogen, sondern in der Politik insgesamt. Im Vierjahresrhythmus Dinge ändern, die seit Generationen laufen, funktioniert einfach nicht. Da braucht man ein bisschen mehr Atem. Ich hatte nur auch gerade noch ein Stichwort, als Sie das mit den Unternehmen ansprachen, wo ich auch gerade noch mal was sagen wollte zu, und zwar bei dem Thema mit dem in Führung und was machen die Jungs schon oder was tun sie nicht mit Teilzeit, was ich durchaus bei mehreren Unternehmen beobachtet habe. In dem Moment, wo die Männer in Teilzeit gehen und das im Unternehmen positiv aufgenommen wird, verändert sich ja schon etwas. Und ich bin davon überzeugt, dass dieses Gap, was da entsteht, eben wegfallen wird, weil Männer, wenn sie wiederkommen, garantiert nicht in die Teilzeitfalle tappen. Die wird es für Männer nicht geben. Und das wird erst dazu führen, dass es die irgendwann für Frauen auch nicht mehr gibt. Das nochmal so, halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, wenn man immer überlegt, womit fängt man denn an? Henne, Ei, das ist ja wirklich ein Dilemma. Irgendwie es schaffen, dass die Männer bereit sind, diese Teilzeit zu nehmen. Sie wollen es einerseits haben, aber irgendwie nicht mit zu vielen Nachteilen, damit man aus diesem Henne-Ei rauskommt und dann hinterher die Frauen eben die Teilzeitfalle auch nicht mehr erleben werden. Weil plötzlich ist das normal. Man arbeitet flexibel, mal 30%, mal 90%, manchmal sogar 100. Aber man ist nicht Teil, man ist nicht weniger wert oder irgendwie sowas, was ja dieses Wort hat. Also auch wirklich ein Wort, was man abschaffen sollte. Genau. Also das würde ich wirklich nochmal forcieren wollen an der Stelle.
Unbedingt.
Also auch bei der Elternzeit gibt es einen Effekt, der ja kaum diskutiert wird, nämlich dass die Männer dadurch eben zu unsicheren Kantonisten werden. Die Frauen sind immer unsichere Kantonistinnen gewesen aus der Sicht von Personalchefs. Sie wurden sozusagen zwischen 20 und 40 pauschal unter Schwangerschaftsverdacht gestellt, auch wenn das vielleicht gar nicht ihre Lebensplanung war oder sozusagen qua Geschlecht. Und es gibt jetzt eine Entwicklung, dass die Arbeitgeber, die Personaler befürchten müssen, dass Männer zumindest auch Flausen im Kopf haben. Also dass sie auch plötzlich die 2 Monate nehmen, vielleicht auch länger nehmen. Kommt ja oft auf solchen frauenpolitischen Veranstaltungen dann dieses Argument, die Männer nehmen ja nur die 2 Monate. Ich finde das falsch, weil 2 Monate sind was anderes als 0 Monate. Und es gibt ja auch immerhin von den 33%, also 7% ungefähr der Männer machen mehr als 2 Monate. Das sind kulturelle Veränderungen, die sind langsam, klar, aber die führen dazu, dass sich in den Unternehmen, und das haben Sie ja auch angedeutet, ein anderes Klima herausbildet, wo einfach auch die logistische Fantasie von Arbeitszeitmodellen und so weiter gefragt ist. Und da tut sich in vielen Firmen, die ausgezeichnet werden oder die sich auditieren lassen, da tut sich ja auch einiges. Und da bin ich auch optimistisch, dass sich das verbreitert. Weil dieses alte Modell, das ist einfach old school. Und es gibt da ja auch, das ist vielleicht nochmal wichtig, auch im Bereich der Frauenförderung, es gibt einfach eine mittelbare Diskriminierung, die unabhängig ist von der Mütter- oder Elternfrage. Also wenn eine Frau als Single-Frau oder als kinderlose Frau Karriere machen will, konkurriert sie ja gegen einen Mann, der hat praktisch noch eine zweite Arbeitskraft zu Hause. Das war das alte Modell. Da ist noch eine zweite Arbeitskraft zu Hause, die macht den ganzen Haushalt, die besorgt die Theaterkarten fürs Wochenende, die bewirtet am besten auch noch die Kollegen. Das waren ja früher so die alten Klischees. Und das ist eine unfaire Konkurrenz. Und wir müssen auch aus dem Grunde diese mittelbare Diskriminierung wegkriegen. Und das können wir nur, wenn wir wirklich an die, ja, an die Verfasstheit der privaten Arbeitsteilung rangehen. Ne? Und deswegen brauchen wir diese Ermunterungsmodelle für die Väter.
Frau von Platen, Sie grinsen so.
Ja, ich denke gerade so, es gibt ja doch eine Menge Frauen, die keine Kinder haben. Und die kommen ja teilweise auch nicht weiter. Also ich glaube, da müssen wir wirklich auch noch ein bisschen auch wieder darauf gucken, auch wenn das jetzt nicht Equal Pay ist, aber es hängt ja letzten Endes alles miteinander zusammen. Frauen fehlen ganz oben, sie fehlen da einfach, sie kommen da nicht hoch, eben weil sie vielleicht zu Hause nicht das Modell haben, was den Rücken komplett frei hält, weil sie auch irgendwie immer noch 3-mal so gut sein müssen, um sich überhaupt durchzusetzen, wo ich immer so denke, es kann doch nicht sein, dass Frauen wirklich so viel mehr leisten müssen, dann aber weniger wert sind und trotzdem nicht hochkommen. Also wenn man das mal so nebeneinander stellt, kann man so sagen, ich meine, kein Wunder, dass manche dann sagen, keinen Bock, ich bleibe zu Hause, ich tue mir das nicht an. Also das ist ja nicht verwunderlich. Und ich denke, genau das ist der Punkt, wenn die Männer da anders mitziehen und ihre Wünsche durchsetzen, weil die wollen ja auch nicht alle genau dieses Leben so leben, ist ja gar nicht gesagt. Die wachsen genauso in diese Strukturen rein, dann können wir das auch tatsächlich gemeinsam schaffen an der Stelle.
Frau, gibt es Frauen, die diskriminierter sind als andere?
leider ja. Also wir Wissenschaftler sprechen nehmen den schönen Begriff der Intersektionalität. Also wenn bestimmte demografische Kriterien auf ein Zusammentreffen, also Frauen mit Migrationshintergrund sind benachteiligter, werden häufiger diskriminiert als Frauen ohne Migrationshintergrund. Also sozusagen, sie können sich diese Nachteile, Benachteiligungen kumulieren.
Ja. Okay. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, also es geht, Frauen in den Führungsetagen würden natürlich wiederum für Frauen auch mehr erstreiten und mehr aushandeln. Und ein Instrument oder was gerade auch vielleicht dem Ganzen ein bisschen mehr, was das Ganze unterstützt, also es gibt ja viele Instrumente, sind anonyme Bewerbungen zum Beispiel auch, ne? Also auf bestimmte Posten oder auf bestimmte, in bestimmten Bereichen. Was halten Sie davon, von diesem Instrument? Ich würde jetzt gerne nochmal zum Abschluss so ein paar Instrumente mit Ihnen durchsprechen, die tatsächlich auch schon die erfolgsversprechend sind auf diesem Gebiet, Frau von Platen. Anonyme Bewerbungen, sollte das ausgebaut werden?
Finde ich gut. Ist der erste Schritt. Hat man ja auch wirklich mehrfach schon probiert an den unterschiedlichsten Stellen, auch mit anonymen, wo ich es besonders gut finde, wo es einem das nochmal so richtig verdeutlicht, auch wenn man es selber hört, sind die Beispiele, wo es um die Musiker geht und die Musikerinnen, die hinter einem Vorhang spielen. Ne? Und wo wirklich derjenige, der das bewertet, mal sich nur anhört, was kommt denn darüber von der Geige und so. Ne? Und plötzlich stellt man fest, es sind mehr Frauen, die ausgewählt werden und so. Also anonym finde ich an der Stelle absolut wichtig, ist aber nur der erste Schritt. Ich komme nicht drum rum, irgendwann die ersten 2 Minuten oder 20 Sekunden Ersteindruck als Frau dann zu machen. Da komme ich nicht drum rum. Ich habe aber damit die Möglichkeit, dass in diesem gesamten Pool an Bewerbungen, die vorliegen, eben wirklich mal eine Auswahl von 50-50 Männern und Frauen hoffnungsvollerweise eben dabei ist. Mhm. Und deswegen unverzichtbar.
Wie sehen Sie das?
Anonyme Bewerbungen gut, übrigens nicht nur für die Kategorie Gender, sondern auch für die Kategorie Race oder Ethnie. Also wir haben jetzt gerade eine große Flüchtlingsmigration und Sie kennen alle diese Beispiele, wo Leute dann meinetwegen, weil sie einen arabischen Namen haben, nicht eingestellt werden. Also da gibt es ja dieselbe Art von Diskriminierung und auch da wäre das ein gutes Instrument. Ne? Kann ich nur unterstützen.
Ja, ich glaube, es gibt einen Punkt, den man sozusagen auch noch im Kopf haben muss, ist, wenn natürlich in diesem ersten Schritt, in dem ja Diskriminierung besonders häufig passiert, also sozusagen, wenn man mal drin ist, hat man sozusagen als Mitglied einer Minderheit sozusagen bessere Chancen. Also die erste Hürde ist denn damit überwunden. Aber sozusagen, wenn ich als Unternehmen oder Organisation besonders darauf erpicht bin, zum Beispiel meinen Frauenteil zu erhöhen oder mein Unternehmen bunter zu machen, dann bin ich natürlich der Möglichkeit sozusagen, manchmal vielleicht auch zu sagen, naja gut, da war jetzt eine lange Erwerbsunterbrechung wegen der Kinder oder naja, das war irgendwie als 20-Jähriger hierher gekommen, musste dann erst noch Deutsch lernen, deshalb hat das Studium vielleicht länger gedauert. Also die Möglichkeiten sozusagen bewusst anders zu bewerten und großzügiger bewerten, die Möglichkeit habe ich dann auch, die habe ich dann nicht mehr. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den man auch bei all den Vorteilen, die anonymisierte Bewerbungsverfahren haben, immer auch im Kopf haben sollte.
Entgeltgleichheitsgesetz. Frau von Platen, ist das was in der aktuellen Fassung, wie es vorliegt, was in den Unternehmen eher für, steht ja alles noch im Raum, aber zumindest, was ich jetzt gelesen habe, hat es vielleicht Aussichten, Ende des Jahres verabschiedet zu werden. Geht es weit genug oder ist es ein Instrument, was auch für Unruhe in den Unternehmen sorgt, weil es vielleicht die Gehälter tatsächlich offenlegt und alle dann auf einmal miteinander in den Ring müssen und sich tatsächlich der Diskriminierung de facto auf Papier ausgesetzt sehen?
Ich denke, gute Unternehmen bezahlen fair. Zumindest behaupten sie das alle. Und wenn sie das tun, dürften sie auch keine Angst davor haben. Ob das weit genug geht? Nein, jein. Warten wir mal ab, was am Ende tatsächlich dabei rauskommt. Also ich denke aber, ein paar von den Dingen, die da drinstehen, genau wie diese Regelung mit der Transparenz, darf irgendwie nicht noch weicher werden, weil dann bringt es irgendwann auch gar nichts mehr. Dann kann man es auch lassen und sagen, es gibt schon so viele Regelungen, nach denen man klagen könnte, funktioniert zwar gerade nicht so wunderbar, aber haben wir halt noch eine Regelung mehr. Also das wird nicht reichen. Irgendeine sinnvolle Sanktion sollte auch noch dabei sein, weil ich weiß nicht, wer hier im Raum beim Autofahren auch mal das Handy benutzt und irgendwie noch nie ein Knöllchen zahlen musste, weil es nicht kontrolliert wird. Also es gibt viele Regelungen, wenn da keine Sanktionen kommen und die womöglich auch noch nicht mal kontrolliert werden, dann passiert das auch schlicht und ergreifend nicht. Ne? Von daher mit dem Gesetz und vor allen Dingen keine Angst davor. Ich kann die Angst der Unternehmen, die ja alle sagen, bei ihnen gibt es keine Lücke, nicht verstehen.
Was sagen Sie dazu, Frau Philipp? Haben Sie zum Entgeltgleichheitsgesetz eine Meinung, Forschungsideen, Ansätze, Projekte, die...
Ja, ich sozusagen aus wissenschaftlicher Sicht würde man es auch sehr begrüßen. Wir hatten vorhin den Punkt mit dem, können Frauen schlecht verhandeln. Wenn man nicht weiß, wie will andere verdienen, weiß ich überhaupt nicht, worum ich denn eigentlich verhandle. Genau. Also sozusagen die Verhandlungsgrundlage ist überhaupt nicht da. Also ich glaube, es führt dazu, dass nicht nur sozusagen Löhne nachher fairer gezahlt werden, sondern dass man sich auch als auf Unternehmenssicht genau überlegt, warum zahle ich denn jemanden höheren Lohn oder nicht. Also ich glaube, das ist auch nochmal sozusagen, auch für Unternehmen kann es durchaus positiv sein.
Den Reflexionsprozess sozusagen.
Absolut, genau. Warum zahle ich dann? Ja, genau. Also und in anderen Ländern, die das haben, da wurden durchwegs gute Erfahrungen damit gemacht. Von daher keine Scheu.
Das wünschen sich, habe ich jetzt ja auch gerade gelesen, auch die meisten aus der Bevölkerung. Also 75% oder 76% der Bevölkerung, Männer wie Frauen, wünschen sich diese Transparenz.
Wir haben in Deutschland, ich kann das interkulturell jetzt nicht so gut vergleichen, weil ich da keine Erfahrung habe, aber ich finde, dass in Deutschland in vielen Unternehmen ja nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern viele Männer wissen ja auch nicht, was andere Männer verdienen. Also es gibt insgesamt eine mangelnde Transparenz und ich verstehe das eigentlich gar nicht. Warum wird das Unternehmen da eigentlich nicht gläsern in diesem Bereich? Ne? Das wäre doch, könnte man doch sogar als eine positive Unternehmenskultur verkaufen. Wir stehen dazu, wie wir entlohnen, wie wir Entgelte zahlen. Und
Haben Sie so einen Überblick, Frau von Platen, wer da tatsächlich auch jetzt schon ohne Gesetz irgendwie transparent agiert? Gibt es da irgendwie so eine griffige Zahl oder so? Wie viele Unternehmen da auch von sich aus Transparenz schaffen oder so?
Gute Frage, wir recherchieren mal. Generell ist es natürlich wesentlich mehr im Ausland und dann sind das natürlich auch Unternehmen, die amerikanischen Unternehmen mit Sitz in Deutschland, die einfach Gehaltsbänder und andere Sachen haben. Also wenn man jetzt mal von den großen Unternehmen ausgeht. Ne? Aber wie viele das dann sind mit den positiven Beispielen, auch den kleineren, die wir hier haben, keine Zahl. Aber es werden immer mehr.
Sehr gut. Letzte Frage nochmal. Also brauchen wir das Instrument des Gender Mainstreaming, hat sich ja in den Verwaltungsstrukturen durchgesetzt und ist verpflichtend. Brauchen wir sowas für die Privatwirtschaft? Dieses Mitdenken von Frauen und Männern im Querschnitt und was sozusagen dann vielleicht auch mittelfristig zu einer faireren Bezahlung führen würde? Wie, Frau Hipp, haben Sie, wie schätzen Sie das so ein? Könnte das was sein, ein Instrument, was funktioniert?
Ich glaube, Unternehmen tun gut daran, sozusagen Prozesse geschlechtsspezifisch, sozusagen, aber nicht nur geschlechtsspezifisch, sondern auch in Bezug auf andere zentrale demografische Kriterien durchzudenken, zu überlegen, was das heißt. Ich weiß jetzt nicht, wie effektiv es wäre, sozusagen, wenn man da jetzt ein Gesetz hätte, Gender Mainstreaming für die Privatwirtschaft, was wir auch wissen,
ist, dass es auch
immer so eine Entkopplung gibt von dem, was man auf dem Papier stehen hat und was man dann tatsächlich macht. Aber ich glaube, Unternehmen, die irgendwie zukunftsfähig sein wollen, fair sein wollen, attraktiv sein wollen für Beschäftigte. Ich glaube, die sollten das besser machen.
Ja, Gender Mainstreaming ist ein furchtbares Wort. Das ist ein Grund, warum es so unpopulär ist. Ich finde es aber eigentlich ein gutes Instrument. Ist ja auch interessant, dass das auch wieder von den Antifeministen demagogisch kritisiert wird, auch in der AfD oder bei Pegida, also eine der 20 Pegida-Forderungen, die da auf den Demonstrationen verlesen, ist ja weg mit dem Gender-Wahn und so weiter. Also das richtet sich ja gegen diese Strategien. Und ich habe es gerade bei den Maskulinisten überhaupt nie verstanden, warum die eigentlich gegen Gender-Mainstreaming sind. Weil eigentlich ist das eine Möglichkeit, diese Gender-Frage ja auch auf die männerpolitische Ebene zu ziehen.
Ist ja auch also die Idee eigentlich.
Ist eigentlich, ne? Die Idee, ist leider, wenn man das mal kritisch anmerken darf, jetzt bin ich mal Männerpolitiker.
Schlecht verkauft?
Nee, ist teilweise auf EU-Ebene wirklich etwas einseitig als Frauenpolitik instrumentalisiert worden oder ist einfach das Etikett gewechselt worden. Das war mir dann manchmal auch etwas zu wenig. Aber grundsätzlich ist doch die Idee, dass man alle Lebensbereiche da sich anguckt unter dem Gesichtspunkt des Geschlechts. Und da kann man doch die Männer auch mitdenken. Das ist doch eine prima Idee. Ich verstehe gar nicht, was die Männerrechte dagegen haben, ehrlich gesagt. Und ich, es hat wieder viel mit dem Begriff zu tun. Und dieser, das ist so einfach. Es gibt dieses Gender-Gaga-Buch von dieser blöden Birgit Kelle. Vielleicht kennen einige den Titel. Das ist alles Campaigning und albern, ne? Ich kann da nichts mit anfangen.
Frau Bladen, daran anschließend ist noch eine letzte Frage an Sie. Mehr gesetzliche Verpflichtung für Unternehmen oder mehr Freiwilligkeit? Das ist eigentlich die Frage, erübrigt sich, ne? Stellt sich, beantwortet sich von selbst, oder? Oder wie sehen Sie das als so aus Unternehmensberatungssicht?
Also es wäre einfach wirklich toll, wenn es mit Freiwilligkeit funktionieren würde. Tut's leider nicht. Menschen sind so gestrickt, dass sie manchmal auch Dinge erst ändern, wenn es ihnen echt total schlecht geht oder wenn gar nichts mehr geht. Wo man sich manchmal fragt, muss das denn sein, dass man erst die Katastrophe hat, damit man kapiert, worum es geht? Ist leider so.
Und Power, Profit, Prestige lässt sich irgendwie nicht so, gibt man nicht so gerne ab, ne? Herzlichen Dank bis hierher an dieser Stelle. Damit möchte ich gerne öffnen und würde gerne Ihren Fragen, Anmerkungen, Rückmeldungen, wie auch immer, Gedanken spielen freien Raum, freien Lauf lassen. Da hinten ist die erste Frage, genau. Vielleicht sagen Sie ganz kurz, wer Sie sind. Das wäre schön.
Ja, guten. Ich bin Christel Riedel. Ich habe lange Zeit in diesem Projekt gearbeitet, um das es da heute geht. Es ist ja so, mir ist jetzt gerade aufgefallen, also dieses Dauerbrenner-Thema Ehegattensplitting ist überhaupt nicht gefallen heute. Ich bin fest, Sie haben es erwähnt, Gott sei Dank. Ja, aber ich bin feste der Überzeugung, dass das zusammen mit der Teilzeitfalle eine wesentliche Ursache des Gaps ist. So, die Tarifsituation und Tarifflucht der Unternehmen ist auch ein Riesenproblem. Aber verrückterweise, wir stehen zusammen mit Österreich am Ende der Skala. Österreich hat kein Ehegattensplitting mehr seit ganz vielen Jahren, man glaubt es nicht, aber die haben Individualbesteuerung. Die haben auch eine hohe Tarifbindung, viel, viel höher als wir. Und die haben sogar ein Transparenzgesetz, über das wir auch schon berichtet haben.
Was läuft da schief?
So, und die sind jetzt noch ein bisschen schlechter als wir. So, da kommt man schon verdammt ins Grübeln. Ja? Es sind alle diese Gründe, die hier genannt sind, sind natürlich relevant in unterschiedlicher Priorität, in unterschiedlichen Zusammenhängen, auch immer unterschiedlich. An allem muss man arbeiten, aber es gibt eben keine Wunderwaffe. So, das ist vielleicht nur mal meine Anmerkung.
Da sind wir bei der knallharten Diskriminierung, oder? Also das würde, das, wenn man das darauf reduziert sozusagen, ist das wahrscheinlich. Gründe, die auch irgendwie sachlich, danke für den Beitrag. Ja, gerne.
Ich glaube, was man Ihrem Statement auch nochmal ganz gut, was man daran verdeutlichen kann, ist, dass sozusagen nicht alle Gründe für alle Gruppen von Frauen gleich wichtig sind. Sozusagen je nachdem, an welchem Ende der Einkommensverteilung man überhaupt sitzt, greifen einfach andere Mechanismen. Und dessen muss man sich auch bewusst sein, dass auch die Gruppe der Frauen ja keineswegs homogen ist. Mhm. Ne? So wie die der Männer natürlich auch nicht.
Was wieder den doch sehr komplexen das sehr komplexe Zusammenspiel irgendwie verdeutlicht, ne? Genau.
Ja, danke schön. Mein Name ist Katharina Oerder. Ich arbeite mit Gewerkschaften, Betriebsräten seit einigen Jahren zusammen und möchte mich als allererstes mal ganz herzlich für die Diskussion bedanken. Ich fand das jetzt sehr, sehr spannend, das nochmal zusammenzutragen, auch wenn wir es natürlich schon seit vielen Jahren hören. Es ist doch irgendwie jetzt der 8. März immer wieder ein guter Anlass, sich zu vergegenwärtigen, muss man sagen. Ich würde gerne zwei Punkte noch mal rausgreifen. Das wäre einerseits das Thema tarifbezogene Diskriminierung oder Diskriminierung in Tarifverträgen. Das hatten Sie ja, Gerstner, haben wir auch schon mal angesprochen. Und da finde ich das Instrument der diskriminierungsfreien Arbeitsbewertungssysteme eigentlich noch mal ganz spannend. Ich weiß, dass es da ein paar Ansätze gab, dass die aber in den letzten Jahren in den Diskussionen irgendwie auch nicht so drin waren. Ich glaube eben auch, dass Gewerkschaften halt deutlich männlicher geprägt sind, als sie häufig selber tun. und es auch manchmal selber wahrhaben wollen. Und da sind viele Dinge natürlich wahr, die Sie jetzt auf dem Podium schon angesprochen haben, dass emotionale Belastung nicht so bewertet wird, aber auch alleine, dass körperliche Belastungen zum Beispiel in der Pflege überhaupt keine Rolle spielen, was in anderen sehr wohl monetär, direkt monetär entlohnt wird. Und ich glaube, da könnte man sich eben mit auch vorliegenden Modellen oder Modellen, die irgendwie nochmal zu überarbeiten wären vielleicht, es gibt ja damals von vor vielen, vielen Jahren dieses Abakaba-System oder so, das könnte man sich, glaube ich, nochmal anschauen. Meines Wissens nach sind da eben Gewerkschaften im Moment nicht so auf der Höhe, dass sie das irgendwie wirklich noch auf der Pfanne haben. Und einen anderen wichtigen Punkt finde ich eben das Private. Auch so schwierig das eben ist, Sie haben viel darüber gesprochen, dass eben ganz viel von Gleichstellung eben auch in Paarbeziehungen im Privaten ausgehandelt wird. Und dabei würde ich immer sagen, darf man es beiden Geschlechtern nicht zu leicht machen. Sie haben eben die Frage gestellt, ob Frauen irgendwie schlecht verhandeln. Ich würde sagen, sie verhandeln jetzt irgendwie nicht schlecht oder sind jetzt irgendwie nicht schuld an den Verhandlungsergebnissen, weil sich natürlich erklären lässt, warum Frauen gelernt haben, wie man verhandelt und dass man bestimmte Fragen nicht stellt, bestimmte Forderungen nicht formuliert und so weiter und so fort. Aber sie tragen eben eine gewisse Verantwortung und an die würde ich eben sagen, muss man auch immer wieder appellieren und auch allen Frauen immer wieder sagen, wehret den Anfängen und jeder Streit in der Paarbeziehung ist es wert, geführt zu werden, auch wenn es natürlich länger dauert, die Diskussion zu führen, als den Abwasch selber zu machen, ist es irgendwie Teil des Gesamtproblems und gleichzeitig aber auch den Männern zu sagen, es ihnen nicht zu leicht zu machen. Also, dass jetzt alle Männer so unbedingt in Elternzeit wollen, aber die bösen Unternehmen sie nicht lassen, das würde ich wirklich auch mal in Frage stellen. Also, wie viele sehr emanzipierte oder verbal emanzipierte Paare irgendwie kenne, die dann, wenn die Nagelprobe kam, also wenn das Kind irgendwie kam und Männer hätten aussteigen wollen, ganz, ganz wichtige Gründe fanden, warum es jetzt ausgerechnet an dieser Stelle leider nicht ging. Ja? Bei den Frauen stand nicht zur Debatte, ob jetzt gerade ein Karrieresprung anstand oder ein wichtiges Projekt oder eine Ausbildung oder sonst irgendwas. Aber bei den Männern, die wären wirklich sehr, sehr gerne zu Hause geblieben, sehr, sehr gerne. Aber es ging leider nicht. Und so leicht darf man es eben auch den Männern dann an dieser Stelle eben nicht machen.
Gerne.
Also ich habe ja nur darauf hingewiesen, dass es einen gewissen historischen Fortschritt bedeutet, wenn binnen 9 Jahren diese Männerquote von 3,5 auf 33 steigt. Das ist nur ein Drittel der Männer, das ist immer noch wenig. Es gibt Länder in Skandinavien, zum Beispiel Island, wo 80% der Männer in Elternzeit gehen. Also das ist noch ausbaufähig. Ich wollte noch mal kurz zu den Gewerkschaften was sagen, was für eine Mentalität dahinter steckt, aus meiner Sicht, kulturell betrachtet. Also es hat im Ruhrgebiet früher diesen Spruch gegeben, die Frau des Stahlarbeiters braucht nicht zu arbeiten. Das war der proletarische Ernährerstolz. Also die Arbeiter waren stolz darauf, dass sie ihre Partnerin nicht an die Supermarktkasse schicken mussten. Also das ist, die haben versucht, dieses bürgerliche Ideal der Hausfrau zu kopieren und die Gewerkschaften haben sie darin kräftig unterstützt und das eben ist das nochmal gefallen mit dem Splitting. Ich habe ja auch von patriarchalem Sozialstaat gesprochen und das hat eine kulturelle Unterströmung. Also wenn Sie mal daran denken, die Nachtarbeit ist früher für Frauen verboten gewesen. Also da gibt es so eine Art gönnerhaften Paternalismus der Männer, das ersparen wir den Frauen. Das, außer im Krankenhaus, okay. Aber das ersparen wir denen. Die sind so schwach, die brauchen nicht nachts zu arbeiten. Die müssen auch mit 60 in Rente gehen. Wir gehen mit 65, obwohl wir vielleicht in einer Gießerei arbeiten. Also ganz irre Denke steckt dahinter, die natürlich überhaupt nicht auf der Höhe der Zeit ist. Und das meiste davon ist ja inzwischen auch abgeschafft. Aber bestimmte Sachen, Sie haben noch mal darauf hingewiesen, wie zum Beispiel diese Mitversicherung von warum haben wir so viele Minijobberinnen? Weil die Frauen mitversichert sind über ihre Männer. Mhm. Und beim Splitting wird frauenpolitisch oder geschlechterpolitisch seit mittlerweile einem halben Jahrhundert dieses Instrument kritisiert und es ändert sich nichts. Und es gibt keine politische Partei, die das fordert. Weil das ist nämlich eine indirekte Steuererhöhung. Also wird das dann interpretiert. Und man kann das aber natürlich auch anders machen. Man könnte das auch steuerneutral ändern, aber auch auf der linken Seite des politischen Spektrums gibt es keinen politischen Willen, den ich erkennen kann, das zu ändern.
Da hinten ist noch eine Wortmeldung.
Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Miriam Pischke. Ich arbeite für die Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Thema Prekarität, Prekarisierung. Erstmal vielen Dank für die Veranstaltung und ja, ich freue mich, hab mir viel aufgeschrieben, was ich mir gerne mitnehmen möchte. Auch vielen Dank an die Redebeiträge, die ich auch, also jetzt aus dem Publikum, die ich auch sehr gut fand. Wie immer, wenn man sich meldet, dann meistens wegen einer Sache, die einem gefehlt hat oder die einem nicht so gut gefallen hat. Und was mir ein bisschen bei der Diskussion gefehlt hat, ist, ich bin immer dabei, ich bin auch lange Gewerkschaftsmitglied, die männerbündischen Strukturen in Gewerkschaften zu kritisieren, aber gerade am Beispiel des Streiks in den Sozial- und Erziehungsdiensten lag es ja jetzt ausgerechnet mal nicht an den männerbündischen Gewerkschaften, sondern da lag es an der, in dem Fall, Arbeitgeberseite, das war die öffentliche Hand und die hat erstens abgewartet, weil die Erzieherin, und das gilt ja für viele Sorgeberufe, es viel schwerer haben, ökonomischen Druck direkt zu erzeugen, weil es erstmal nicht darum geht, dass Mehrwert entsteht, der, wo jetzt verhandelt wird, bei wem der landet, auf der Kapital- oder auf der Arbeitsseite, sondern das ist zwar die Arbeit, die alle andere Arbeit möglich macht, aber ökonomischen Druck direkt zu erzeugen, ist erstmal schwierig. Mhm. Dann hat die Arbeitgeberseite abgewartet und wenn sie doch mal gezwungen wurde, Position zu beziehen, dann hat sie gesagt, ja, wir dürfen ja aber gar nicht mehr Geld ausgeben, wir haben nämlich die schwarze Null. Wir haben eine Sparpolitik und Herr Stäuble ist ganz stolz auf seine schwarze Null und das ist ein vermeintlich und angeblich generationengerecht, wenn keine Stullen gemacht werden. Aber was dieser Investitionsstau verursacht an Generationenungerechtigkeit, wird überhaupt nicht thematisiert. Mhm. Und das andere Thema, was mir heute Abend leider gefehlt hat, war tatsächlich das Ausmaß an prekärer Beschäftigung. Mhm. Also die Teilzeit ist ja nicht freiwillig, auch wenn natürlich, oder oft nicht freiwillig, auch wenn natürlich die Frage, wie viele Stunden Zeit ich am Arbeitsplatz verbringe, da würden wahrscheinlich die wenigsten heutzutage noch sagen, unbedingt 8 Stunden, das ist so toll, total erschöpft mich abends nur noch, um meine Kinder kümmern zu können. Aber wenn die Löhne so niedrig sind und wenn sich die prekäre Beschäftigung dermaßen ausbreitet, dann können sie gar nicht sich mal überlegen, was sie wollen oder was wünschenswert ist, sondern sie kommen ja gar nicht auf Löhne, von denen sie leben können. Und das ist ein massives Problem und das ist mir heute Abend leider ein bisschen zu kurz gekommen, was wir mit dieser Ausbreitung der prekären Beschäftigung, inwieweit das eine Rolle spielt. Und das trifft eben inzwischen, und deswegen wird es ja teilweise auch inzwischen thematisiert, auch immer mehr weiße männliche Industriearbeiter. Aber es ist eben eine massive Zunahme an Löhnen, die nicht ausreichen. Ich bin ein großer Fan von dem, was Sie auch als kurze Vollzeit für alle genannt haben. Aber eine kurze Vollzeit funktioniert auch nur, wenn sie Löhne haben, dass sie dann davon leben können. Klar. Und das funktioniert eben nicht in einer individuellen Aushandlung. Das sind kollektive Lohnkämpfe, die da geführt werden müssen. Und wenn sie kollektiv um höhere Löhne kämpfen, dann haben sie nämlich auch gleich die Transparenz, die genannt wurde, weil im Tarifvertrag stehen ja die Eingruppierungen drin, dann muss man immer noch darüber reden, wie diskriminierend Tarifverträge zum Teil noch ausgehandelt werden und da bin ich dann auch immer dabei, das zu kritisieren, aber dass das erstmal kollektive und gesellschaftliche Kämpfe sind, darüber hätte ich heute Abend gerne noch ein bisschen mehr gesprochen.
Dankeschön. Genau, ganz kurz zum Stichwort vielleicht Investitionsstau, Frau Hipp, dass sozusagen das eben genau die Problematik ist, dass eigentlich das nicht erkannt wird oder nicht damit weitergearbeitet wird, dass wenn man die Möglichkeiten schafft, die Erzieherin besser bezahlt, auch eigentlich an anderer Stelle wieder Geld reinkommen kann sozusagen.
Genau, also sozusagen, ich habe den Punkt vorhin vielleicht nicht deutlich genug gemacht, aber sozusagen die Arbeitgeber, mit denen die Gewerkschaften verhandeln, gerade im Bereich Gesundheit und Erziehung, sind einfach die öffentlichen Arbeitgeber. Und darum ist es total wichtig, was der Staat da macht und was für Prioritäten er setzt. Das hätte ich vielleicht deutlicher sagen sollen. Auch der zweite Punkt, den Sie gesagt haben, mit den prekären Beschäftigungsverhältnissen, also ich habe mir Einkommen von Erzieherinnen mit BNI, genau angeguckt. Ein großes Problem ist tatsächlich, also die Stundenlöhne, die könnten auf jeden Fall höher sein, aber das allergrößte Problem ist, dass da fast keine Vollzeitstellen angeboten werden und dass es dann eben ein Gehalt ist, von dem man schwer leben kann, auch wenn man gerne mehr arbeiten möchte. Und das ist sozusagen, da wird es nochmal kompliziert, das hat auch mit Betreuungsschlüsseln und sonst was zu tun, aber auch da ist natürlich wieder der Staat und damit wir alle auch gefragt, also wie viel wollen wir ausgeben für Bildung und so weiter und was sind die wichtigen Ziele, die wir eben als Gemeinschaft verfolgen wollen. Und sozusagen generell für den Bereich, um den es jetzt hier geht, Erziehungs- und Gesundheitsberufe, glaube ich, kann ich nur Ihren Gedanken fortführen, was da sozusagen reinfließt, wird ja auch zum ganz großen Teil direkt wieder umgesetzt und schlägt sich in Kaufkraft nieder. Also von daher glaube ich, ist es eben kein Nullsummenspiel, sondern sozusagen hebt einfach das Niveau insgesamt hoch.
Dankeschön. Hier vorne war noch eine.
Ja, Lana Kost ist mein Name, ich bin Journalistin, heute allerdings privat hier. Aus dem Privaten speist sich auch so eine Beobachtung und damit verbundene Frage. Ich bin eine große Anhängerin der Quote, weil ich genauso wie Sie oder wie wir alle mit Sicherheit der Ansicht bin, es hat halt nicht funktioniert, auf Freiwilligkeit zu setzen. Und jetzt muss man halt anfangen, erstmal auf ein gewisses Level zu kommen, bevor man dann vielleicht wieder zur Freiwilligkeit übergehen kann. Ich glaube aber auch, dass das alles nicht funktionieren wird, wenn das nicht so ein gesamtgesellschaftliches Projekt ist. Und das bedeutet eben auch gemeinsam mit den Männern. Und da komme ich zum Privaten. Ich würde sagen, bei mir in meinem privaten Umfeld oder in meiner Alterskohorte ist es so, dass die meisten Männer von sich aus sagen würden, ja, wir sind für die Emanzipation und wir wollen die nicht nur im Privaten, sondern auch im Berufsleben. Zunehmend kommen die aber eben auch, also viele sind eben Akademiker, die haben ein bisschen länger gebraucht, ne, sind jetzt erst so im Berufseinstieg und die sagen, ich stolper immer wieder über Bewerbungsausschreibungen und da steht drin, bei gleicher Qualifikation wird eine Frau bevorzugt. Da muss ich mich doch gar nicht bewerben. Und die fühlen sich benachteiligt. Und bei denen habe ich das Gefühl, dass ich die verliere. Oder dass wir die verlieren, so an unserer Seite, um gemeinsam irgendwie eben für die Gleichberechtigung in allen Berufen zu kämpfen. Und ich bin da relativ schnell in der Diskussion am Ende meines Lateins, weil ich immer nur sagen kann, tut mir leid für euch und für eure Generation an Männern, aber ihr müsst jetzt ein bisschen dafür bezahlen, dass wir die letzten 100, 150 Jahre eben benachteiligt waren. Das ist sehr unbefriedigend. Also nicht nur für die, sondern auch für mich. Und ja, die Frage ist, wie können wir die mitnehmen oder wie können wir sie nicht verlieren?
Ja. Das ist eine wichtige Beobachtung, die Sie ansprechen. Also ich habe ja geforscht auch zum Thema Antifeminismus von Männerrechtlern und es gibt zwei Themen, die sind die Reizthemen in diesem Diskurs. Das eine ist Trennung und Scheidung, also wer kriegt die Kinder, Unterhalt und so weiter. Und das zweite Thema ist die Quote. Und da mache ich ganz ähnliche Erfahrungen, wie Sie die eben beschrieben haben. Ich kann mich an eine Debatte im letzten Jahr an der Uni München erinnern, wo, ich glaube, es waren überwiegend BWLer, die ganz ähnlich geäußert haben, sich, wie Sie das eben geschildert haben, nach dem Motto, ich brauche mich gar nicht bewerben und so weiter. Und das sind jetzt keine AfD-Dumpfbacken, sondern das sind intellektuelle junge Männer, die ihre Karriere bedroht sehen. Und ich bin da auch etwas ratlos. Und Sie haben eben gesagt, die müssen jetzt bezahlen für 150 Jahre Frauenunterdrückung. Ist ein bisschen kompliziert. Also ich glaube, man muss aufpassen, wenn man jetzt über die Männer spricht. Ich finde auch diese gönnerhafte Formulierung, Männer einbeziehen, wie das so aus dem Ministerium kommt, eine ganz blöde Formulierung. Den Männern muss man ja irgendwas schmackhaft machen. Und da ist ein Problem, ein strukturelles Problem, nämlich, dass man den Männern zum Teil, dass die Frauen den Männern was schmackhaft machen wollen sollen, von dem sie sich selber gerade verabschieden. Und das ist der Haushalt. Und es ist nicht alles toll in der Sorgearbeit. Es gibt, und das machen die Männer ja auch immer mehr, die sind gerne mit ihren Kindern zusammen, aber die putzen auch nicht so gerne das Klo und das kann man ihnen nicht als was Positives verkaufen, sondern und nicht jeder hat das Geld, um dann gleich wieder, Stichwort prekäre Arbeit, da Personal einzusetzen, wie das Frau von der Leyen sicherlich macht mit ihren 7 Kindern. Die hat da sicherlich kein Problem mit dem Kloputzen oder das auch ihr Mann nicht oder dieses ganze Milieu. Aber in den anderen Milieus muss man ja den Männern
eine Doppelbelastung
anders,
verkaufen.
Muss man anders argumentieren. Also ich glaube, es geht ein bisschen darum, auf die Defizite dieses traditionellen männlichen Ernährer, auf dieser, das ist ja nicht nur eine privilegierte Rolle gewesen. Dieser Alleinernährer war ja nicht nur eine privilegierte Rolle, das war eine ganz eindimensionale Rolle. Die Männer kannten vielleicht noch gerade die Vornamen ihrer eigenen Kinder, aber bei den Namen der Freunde und Freundinnen ihrer Kinder mussten sie schon passen und sie wussten nicht, wo in ihrem eigenen Haus das Pflaster liegt. Also ganz viele entwürdigende private Geschichten von Inkompetenz, von ewigem Praktikantentum, von Zaungast sein zu Hause. Und das macht keinen Spaß und das macht auch den Männern keinen Spaß. Aber ich bin so ein bisschen skeptisch, ob man den Männern solche Also man kann ihnen sicherlich die Kinder und die Erziehung und dass das toll ist, wenn man von seinen Kindern was mitbekommt, was ja auch das ganze Leben lang eine ganz andere Beziehung zu den Kindern erzeugt. Also wenn ich mit älteren Männern Seminare mache, kommt da immer ganz viel Wehmut. Ich hab den Kontakt zu meinen Kindern ganz früh verloren, habe nie wieder den Anschluss gefunden. Und wenn die zu Hause anrufen, dann lassen sie sich immer meine Frau geben. Also die sind ja ganz abgekoppelt von diesem emotionalen Bezügen und das ist keine tolle Situation. Und,
das bedeutet natürlich, dass man Männern verkaufen kann, eine gute Beziehung zu ihren Kindern, was wiederum voraussetzt, dass es Kinder gibt.
Eine gute Beziehung zu ihrer Partnerin, ne? Weil ich glaube, dass die traditionelle Arbeitsteilung tendenziell auch ein Sprengsatz ist für Beziehungen in der heutigen Zeit. Mhm. Also da würde ich egalitären Modellen bessere Chancen geben. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich auch etwas ratlos, um auf Ihren Beitrag zurückzukommen, was man diesen jungen Männern dann sagen soll. Da, vielleicht haben Sie da noch Ideen.
Ja, gerne. Wir diskutieren hier offen. Bitte. Ja. Frau von Platen erst.
Und dann gehen wir rüber. Ich glaube, man muss ein bisschen appellieren daran, dass wir ja in der Zukunft anders vielleicht leben möchten. Und gerade die jungen Menschen, Männer wie Frauen, in der Zukunft anders leben möchten. Und um dieses anders hinzubekommen, müssen sie sich letzten Endes gemeinsam überlegen, wie das aussieht und wie das geht. Und für einen jungen Mann, der auch gerade nach dem Studium anfängt zu arbeiten, ist das doch toll, wenn sie die Familie gründen und die Frau auch ein super Gehalt hat. Also ich meine, das ist ja wesentlich schöner, als wenn die Frau im Minijob ist für die Gesamtfamilie. Wenn ich gar nicht darüber nachdenke, wie verkaufe ich jetzt dem Mann irgendwas, damit er in mein Boot steigt. Das mit dem Boot und neben, das habe ich auch schon lange aufgegeben, nachdem ich ausführlich mal mit Herrn Rosowski darüber gesprochen habe, gesagt, nix hier, wir nehmen die überhaupt nicht mit, die Männer, tun wir nicht. Wir tun auch überhaupt nicht versuchen, den Männern zu verkaufen, dass unsere Probleme von denen gelöst werden, indem sie womöglich selber dann was abgeben müssen, sondern wir versuchen einfach von der ersten Sekunde an, jetzt zu sagen, wir lösen das Problem einfach mal gemeinsam und gucken, was wir davon haben. Und es geht der Gesamtfamilie besser, wenn das Einkommen der Familie steigt letzten Endes. Und weg von diesem Negativen. Ich würde auch auf jeden Fall, das hatten Sie auch gerade gesagt, es gibt positive Punkte und die sollten wir hervorheben, mhm. Nicht die negativen. Nicht in diesem Zusammenspiel zu Hause, das wird nicht funktionieren. Ne? Denn wie Sie gerade auch ja sagten, da müssen Sie eben hart bleiben. Natürlich, klar, das ist schon schwierig, wenn der Mann dann auch noch mehr verdient. Warum? Also ich meine, dann gehen einem auch alle Gründe aus. Das ist schon klar. Also ist ja dann eher die Frage zu sagen, ja, wie soll das denn aussehen, wenn wir gemeinsam in Rente sind oder wenn wir uns vielleicht doch trennen oder was auch immer. Also so in die Zukunft gerichtet denken und nicht auf den Moment, glaube ich, ist da wichtig.
Gerne.
Ja, für die Kollegin mit dem Satz, bei gleicher Qualifikation werden Männer bevorzugt. Das suggeriert ja, dass da ein Automatismus ist und dass die gleiche Qualifikation sozusagen einfach mal auf den Tisch liegt und man dann automatisch, das ist ja nun wirklich nicht so, nicht? Also die Bewertung von Qualifikation ermöglicht ja so viele Spielräume und da können Sie dann diese Freunde, die da sich so auf diese Weise traurig beschweren, bei Ihnen trösten und sagen, also wenn da ein Mann eingestellt werden soll, da findet man bei absolut gleicher Qualifikation immer auch noch so viel Spielraum, der dann die Argumentation für den Mann ermöglicht. Ne? Also wir haben ja den Fall, das ist ja, also diese offenen Fälle von ungleicher Bezahlung, die sind ja nicht so häufig, weil ja man im bestehenden Arbeitsverhältnis auch eben einfach nicht klagt, das ist angesprochen worden. Aber als Günther Jauch letztes Jahr zum Internationalen Frauentag ja mal das Thema drauf hatte, da hat er ja die Frau Waller eingeladen. Die Frau Waller aus Stuttgart, von der Uni Stuttgart, Schreinermeisterin, die da in so einem Architekturambiente Modellbau mitbetrieben hat und sie hatte einen Kollegen, der hat dasselbe gemacht, exakt dasselbe. Und sie war die Meisterin und er war noch nicht mal der Meister. Aber sie haben dieselbe Arbeit gemacht und er hat sage und schreibe 1.400 € jeden Monat, den Gott gab, mehr gekriegt. Und dann hat sie geklagt und dann hat sie in der ersten Instanz verloren, da hat sie auch in der zweiten Instanz verloren. Und das Bundesarbeitsgericht hat die Revision nicht zugelassen. Und jetzt sind sie dran beim Bundesverfassungsgericht und da hängt es nun leider Gottes auch schon seit 1,5 Jahren. Also es tut mir leid, dass ich da jetzt heute komisch ist, jetzt kaum bin ich raus aus dem Projekt, da kippe ich so viel Wasser in den Wein. Also jetzt ist das ja schon wieder so ein Argument. Das Thema ist heiß, das Thema ist problematisch, aber es sind so irre viele Komponenten, an denen allen mehr oder weniger zugleich irgendwie gearbeitet werden muss. Und ne, es ist also gerade noch die gleiche Qualifikation. Ich glaube, das ist irgendwie, das ist eine Metapher, aber das ist irgendwie in der Realität nur ganz schwer festzustellen.
Zu weich, es gibt keine harten Indikatoren sozusagen dafür. Ne?
Vor allen Dingen bei der gleichen Qualifikation kommt ja noch hinzu, wenn das so wäre, dann müssten sich alle Männer und Unternehmen über das Quotengesetz echt freuen. Die ja alle, viele sagen, oh, die Frauen sind schon viel besser qualifiziert. Die werden ja immer besser. Die müssen ja dreimal so gut sein, um überhaupt in eine Führungsrolle zu kommen. Und das wird ja sich alles von selbst lösen, ist ja auch immer gerne gesagt worden. Die müssten sich wirklich freuen. Denn wenn das so wäre mit dieser gleichen Qualifikation und dann noch die Quote kommt, dann werden es auch automatisch wesentlich mehr Frauen werden, die diese Jobs kriegen. Und dann wird die Quote im Grunde genommen am Ende für die Männer sein müssen, wenn es so wäre mit der gleichen Qualifikation.
Ja, ich glaube auch, dass sich die Kolleginnen und Kollegen da, solange wir den Equal Pay Day ständig noch im März feiern und nicht am 1.1., ganz entspannt zurücklehnen können. Aber ich wollte noch mal kurz auf die Debatte zum Männer mitnehmen oder irgendwie die Gleichberechtigung schmackhaft machen. Ich glaube, da dürfen das ist dann vielleicht auch doch ein bisschen Augenwischerei, weil ganz so schön ist eben die Gleichberechtigung dann auch doch nicht. Nicht umsonst streiten wir Frauen ja für mehr Emanzipation und für mehr Beteiligung auf dem Arbeitsmarkt, weil es halt eben nicht, weil es so wunderschön im Haushalt war und wir das jetzt den Männern auch mal ermöglichen wollen, gönnen wollen, sondern weil das eine abgehängte, prekäre Situation ist und weil Hausarbeit ganz oft auch überhaupt keinen Spaß macht und weil auch Familienerziehung nur zum Teil Spaß macht. Also wir dürfen es uns halt eben auch von den Männern dann, Männer werden ja dann gerne zu den Wochenendvätern, zu den Baumhausvätern, die dann mit den Kindern irgendwie tolle Dinge unternehmen und die Frau ist aber trotzdem für Hausaufgaben, Zahnarzt und ins Bett bringen, also alle unangenehmen Sachen zuständig. Ja, also diese Aufteilung sieht man eben auch an allen Stellen wieder. Und auch da, glaube ich, dürfen wir uns ja jetzt nichts vormachen und glauben, wir müssen den Männern nur gut genug erklären, wie toll diese Gleichberechtigung sei und dann würden die alle irgendwie mitmachen. Wenn wir ehrlich sind, so ehrlich müssen wir miteinander auch sein, sind das knallharte Verteilungskämpfe, die wir da führen. Und zwar darum, dass Frauen mehr Geld haben als jetzt und wo kommt es her? Von den Männern. Also das ist ja alles andere zu behaupten, wäre jetzt auch Augenwischerei. Und trotzdem, oder ich sage jetzt nicht trotzdem, deswegen müssen wir umso ernsthafter und umso ehrlicher genau dafür kämpfen, weil es uns gottverdammt nun mal zusteht. So.
Sehr schön. Ich glaube so grob. Eine letzte Frage haben wir noch oder eine letzte Anmerkung? Wunderbar.
Ja, guten Tag, Chiara Matsch, mein Name. Ich bin Medizinstudentin und auch hier relativ unbedarft, habe mit dem Thema bis jetzt noch wenig Kontakt gehabt.
Schön, schön, dass Sie da sind.
Ja, finde ich auch sehr schön. Und was ich mich privat immer wieder gefragt habe, weil so ein Kernproblem unserer Gesellschaft ist ja der demografische Wandel. Und Frauen sind nun mal diejenigen in der Gesellschaft, die Kinder kriegen und wir brauchen nun mal mehr Kinder, um nun... Kann man eigentlich sagen, dass aufgrund der Diskriminierung Frauen dazu gedrängt werden, den demografischen Wandel zu verschärfen, weil sie als einzigen Ausweg sehen, um ihre Karriere halt doch aufrechtzuerhalten, zu sagen, okay,
keine Kinder.
Ich kriege doch keine Kinder.
Wie sieht's aus? Heub, verschärft das den demografischen Wandel?
Also wenn Sie sich da mal im internationalen Vergleich umsehen, dann werden Sie feststellen, dass zum Beispiel in den skandinavischen Ländern erheblich mehr Kinder geboren werden als in Deutschland oder Österreich.
Wo die Rahmenbedingungen besser sind,
das
sozusagen.
Das Doppelkarrieremodell und die Frauen in Skandinavien arbeiten in der Regel Vollzeit, führt trotzdem zu ungefähr 2,0 Kindern pro Frau. Das ist doch ein entwaffnendes Gegenargument. Also diese 1,3, 1,4, die den deutschen Frauen immer um die Ohren gehauen wird, die ist ja gerade das Ergebnis dieser traditionellen Arbeitsteilung. Das wäre meine These, verbunden eben mit der kennen wir alles, unzureichende Kita-Plätze, Halbtagsschule und das ganze Zeug, was da dran hängt.
Genau, also ich hätte auch auf den internationalen Vergleich verwiesen, wo Frauen zum größeren Anteil arbeiten, da haben sie auch mehr Kinder und da ist es auch wieder ein bisschen das Huhn- und das Ei-Problem sozusagen. In den Ländern gibt es umfassendere, bezahlbare Kinderbetreuung und so weiter, weniger Teilzeit angeboten. Ich denke jetzt an Frankreich, wo wir auch eine höhere Geburtenrate haben, wo es ein Familiensplitting gibt statt eines Ehegattensplittings. Also eigentlich ist die Kausalität wäre zu viel gesagt, aber man sieht eigentlich, dass der Zusammenhang genau ein anderer ist. Italien, wo wir die niedrigste Frauenerwerbsquote haben, gibt es noch weniger Kinder.
Vielleicht sollten Frauen dieses Kampfinstrument noch mal ein bisschen mehr nach außen tragen. Meine Damen und Herren, wir haben natürlich auch wieder mal gezeigt, oder es wurde deutlich, dass tatsächlich die staatlichen oder politischen Rahmenbedingungen eher noch traditionell geprägt sind, dass Unternehmen eher verpflichtet werden müssen, als dass sie sich freiwillig bewegen und dass auch in Aushandlungsprozessen, in Paarbeziehungen oftmals Lippenbekenntnisse sind. Ich möchte Sie aber nicht jetzt hier vom Podium lassen, ohne dass Sie mir sagen, wo Sie das zarte Pflänzchen der sich abschmelzenden Entgeltdiskriminierung jetzt schon erkennen. Also wo geht es tatsächlich in die richtige Richtung? Was ist das Instrument, das der Moment, wo Sie tatsächlich Veränderungen sehen und wo wir ein bisschen hoffnungsvoll vielleicht hier heute Abend von dannen ziehen können, Frau Hipp?
Naja, also sozusagen setze ich auf die jungen Leute, die jetzt 20- bis 25-Jährigen, wo sowohl die jungen Männer als auch die jungen Frauen ganz klare Vorstellungen haben. Ich hoffe, dass sie da dranbleiben und sozusagen, weil es um politische Instrumente geht. Ich bin tatsächlich ein großer Fan des Elternzeitgesetzes. Was wir da sehen, ist auch tatsächlich die Männer, die Elternzeit genommen haben, und zwar nicht parallel mit ihrer Partnerin.
Und nicht mit dem Flugticket in der Hand.
Ja, genau, nicht mit der Weltreise. Dass die auch tatsächlich danach sozusagen mehr Zeit mit den Kindern verbringen, dass sie danach eher in Teilzeit gehen und dass sie auch tatsächlich interessanterweise mehr Arbeit im Haushalt erledigen, was sozusagen doch hoffen lässt.
Mhm. Dem kann ich mich anschließen. Sie haben ja jetzt schon das Männerplädoyer inkludiert. Ne? Ich gebe einfach mal weiter.
Ja, das kann man nur unterstützen. Und ich denke, das Thema, dass wir über Geld sprechen, greift auch in Deutschland immer mehr um sich. Und das ist gut so. Und ich glaube, das kombiniert mit den jungen Menschen und der Transparenz, das ist schon mehr als nur ein ganz zartes Pflänzchen.
Haben wir uns bewegt, ja? Sehr schön. Mit diesen letzten Worten verabschiede ich mich ganz herzlich und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau von Platen, bei Herrn Geesterkamp und Frau Hipp. Schön, dass Sie da waren. Danke für Ihre wertvollen Beiträge. Genau, ich habe noch die Zeichen von meinen wunderbaren Kolleginnen bekommen. Wir laden Sie sehr, sehr herzlich ein, hier im Nachgang mit uns anzustoßen auf das Thema und ein paar Häppchen mit uns gemeinsam zu essen. Und Herr Geesterkamp hat auch draußen, wenn Sie dort zur Tür rausgehen, ein paar Flyer von seinen sehr wertvollen Männerbüchern ausgelegt, mit denen Sie sich weiter auseinandersetzen können. Und dann verfolgen Sie die Kampagne weiterhin bis zum 19. März. Und genau, herzlichen Dank und ein weiterhin alles Gute und gutes Anstoßen. Das ist das Magazin. Okay.